Leute, die beste Zeit des Jahres beginnt, denn im Bäcker meines Vertrauens lagen schon die ersten Wegmänner. Und das ist, da ist für mich wirklich, da beginnt der Herbst.
Ist nicht auch schon Spekulatius und so weiter im Verkauf?
Das ist doch schon seit Monaten gefühlt. So im Sommer fangen die damit an und ich muss sagen, da geht mein Herz auf und ich liebe den Herbst über alles und ich freue mich hier. Ich habe mir auch schon extra meinen Cardigan hier angezogen. Also ich bin bereit für den Herbst.
Ich habe letztens ein sehr lustiges Meme gesehen.
Ein Meme?
Ein Meme. Es ist September und man sieht, also da steht, es ist September und dann sieht man Mariah Carey in einem Eisblock eingefroren und dann ist da irgendwie so ein Bunsenbrenner oder was auch immer, der da so dran gehalten wird und dann steht da drunter. Also es ist September, Zeit Mariah Carey aufzutauen.
Ah.
Hatte ich sehr.
Das ist, das ist Boomer-Humor.
Ja.
Ich wollte es nicht gesagt
haben. Aber so ist es, ja.
Es tut mir leid. Aber ich glaube, wenn wir unsere Ohren spitzen, dann hören wir sie in der Ferne.
Ja. Ich kann dir übrigens überhaupt nicht zustimmen zum Herbst. Ich mag den Herbst
gar nicht. Ja, Jonas, aber deine Meinung ist aber auch einfach falsch.
Jetzt, wo du gerade über die Wegmänner gesprochen hast, da habe ich dich. Die finde ich auch langweilig. Aber ich habe eine kleine Geschichte für dich. Ich musste an dich denken vor kurzem, als ich zu Hause war, bei mir in der Heimat, in Hausach. Und zwar hast du mir mal eine Geschichte erzählt, dass du öfter mal bei dir um die Ecke zum Bäcker gehst und da gibt es so richtig geile Pfefferbrötchen und die langen Pfefferbrötchen haben so einen Namen und du weigerst dich, den auszusprechen, weil das so ein
das Cringe-Bäcker-Name ist.
Das Pico Picante.
Pico Picante.
Pico Picante, geil. Ja.
Und ich sag dir was, diese Pfefferdinger, die gibt es auch bei uns zu Hause.
Mhm.
Weißt du, wie die da heißen?
Hau raus.
Ein Giovanni.
Giovanni, geil. Also in Hausach.
Ich habe am Freitag zwei Giovannis bestellt.
Geil.
Und es
also so ein typischer Mittwoch in Hausach ist, man geht in den Wald,
kommt in Haslach,
kommt vom Wandern zurück, isst ein Giovanni und dann knallt man seine Schwester.
Ja, man knabbert ein bisschen am Giovanni. Und es gab auch noch besser, es gibt auch so Pfefferbrezeln, die heißen auch Giovanni-Brezel.
Nein, aber stell dir mal vor, Giovanni Zarella geht jetzt dahin und bestellt sich zwei Giovannis.
Wie heißt ein Döner bei euch? Mustafa? Das ist eine geile Namenspraktik, wenn man alles einfach so Stereotyp, so halb rassistisch, so nach Leuten benennt.
Wisst ihr, wie unser Dönerladen früher hieß? Babylon.
Oh. Babylon, das ist ein schöner
türkischer Name.
Ja, ja. Oh mein Gott, ja.
Siede Club.
Ja. Das ist so, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, zum Bäcker geht und der bietet Naanbrot an, warum auch immer, und nennen das Ranjit oder so. Ja, so, das ist so die Energy.
Das ist schon, es geht so leicht in die Richtung.
Es ist so. Du kannst es ja auch umdrehen, du gehst irgendwie zur Dönerbude und ein Döner heißt dann ein Rudolf.
Ja,
das ist Rudolf.
Hier, wie hieß das Nintendo-Boxspiel?
Punch-Out.
Punch-Out, genau. Da gibt's ja auch so eine Little Figur, da kämpfst du gegen verschiedene Boxer im Boxring, das ist ein super Spiel. Und da gibt's ja auch so einen stereotypen italienischen Boxer, der so aussieht wie Super Mario oder sowas. Und wisst ihr, wie der heißt? Wie sein Name ist in dem Spiel?
Pizza.
Wisst ihr, wie der heißt?
Nein.
Der heißt Pizza Pasta.
Oh Gott.
Das ist sein Name. Vorname Pizza, Name Pasta. Das ist wie bei Super Mario, wenn Luigi gefragt wird, wie sein Nachname ist. Mein Nachname? Mario.
Luigi,
du heißt
Mario.
Luigi Mario? Ja, Luigi Mario.
Ja.
Aber das sind ja die Super Mario-Brüder.
Das ist halt die Frage, heißt Dr. Mario, also ist Dr. dann sein Vorname und Mario sein Nachname?
Nee, der heißt ja im Film Mario Mario.
Es gibt dann Dr. Mario.
Ja, aber
wäre Mario dann sein Nachname?
Aber heißt er Dr. Mario dann?
Dr. Mario, ja.
Ja.
Aber würdest du auch, wenn du jetzt nach Haslach gehen würdest, ich hätte gern so eine Pfefferstange sagen oder ich hätte gern Giovanni?
Nee, also das Ding ist, glaube ich, wenn ich sagen würde, ich hätte gerne eine Pfefferstange, ist dann bestimmt die Person, die da die Brötchen verkauft, ist so, wie bitte?
Was? Können Sie bitte den Namen sagen? Oh geil, das ist wie so eine Szene aus No Country for Old Men. Und die Verkäuferin weiß ganz genau, was du meinst.
Genau.
Sagt so, was möchten Sie? Eine Pfefferstange bitte. Und dann zeigst du drauf, ja, das da. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Was möchten Sie?
Ich will mal vorlesen, was auf dem Schild da steht.
Was wollen Sie? Sagen Sie es. Sagen Sie es.
Giovanni!
Ja. Ich sehe den Sketch. Also der ist.
Und die Person da so, oh ja.
Ja, genau. So ein Close-up auf den Unterarm, so eine Gänsehaut.
So. Ich glaube, das ist wirklich so ein King von Leuten, die Bäckereien besitzen. Das
Giovanni,
ja. Es gibt ja auch hier bei uns in der Ecke, werden Schoko-Wuppies verkauft.
Schoko-Wuppies.
Also wirklich, dieser Wuppie, ich traue es mich auch nicht zu sagen.
sagen. Ich sage immer so.
Ich habe mich aber sehr.
Ich traue mich auch nicht zu kaufen. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt in dieser Bäckerei, über die du sprichst. Ich wollte unbedingt ein Schoko-Croissant. Mhm. Erinnert mich gerade auch an, als ich in Frankreich war und die nicht wussten, was ein Croissant ist. Ich so, ach sorry, ein Croissant. Croissant. Ja, ich hab komplett, also ne, alle merken, dass ich Touri bin, der kein Französisch spricht. Ich habe die Bestellung komplett runtergerockt auf Französisch, was ich mir halt vorher gelernt hatte. Und dann halt auch quatre croissant, s'il vous plaît, irgendwie sowas, ne? Bla bla. Ja. Bestellt und die gucken mich so an, was bitte? So, ne? Ich so, Croissant, ah, Croissant.
Ja, ja komm, fick dich.
So. Nee, croissant, fick dich.
Und sie dann mir so, oh.
Ja. Genau. Ich wollte eigentlich was anderes denken. Genau, ich habe mich auch rumgefühlt. Ich wollte ein Schoko-Croissant und hab halt gesehen, okay, scheiße, es gibt keine mehr. Ich hab gefragt, gibt's wirklich keine mehr? So, nee, aber wir haben ein Schoko-Wuppi, wir haben dieses, wir haben ein Schoko-Stütchen und was weiß ich nicht,
wie diese ganzen Dinge heißen.
Und ich hab so gesagt, ja, aber das ist ja, ist mal ehrlich, ist ja nicht dasselbe. Und er so, ja, das stimmt leider. Also das war ein schöner menschlicher Moment mit zwei Menschen, die einfach Schoko-Croissants lieben.
Ja, das ey, ja. Ganz ehrlich, aber ich finde, diese Bäckerei hat auch wirklich extrem gute Schoko-Croissants.
Also, ja, die sind sehr gut, ja.
Übrigens, wenn man so einen Giovanni bestellt, dann kommt halt wirklich so einfach ein Typ, der Giovanni heißt. Das wäre auch funny, so, wenn man...
Das wäre wirklich das Witzigste, was je passiert ist, glaube ich.
Du meinst, wenn man da hingeht und dann kommt dann einfach...
Da kommt dann einfach so ein Italiener um die Ecke und...
Ich kann so nach Hause nehmen.
Ich finde das unfair, dass ich was Lustiges erzähle, dass ich direkt als Boomer-Humor bezeichnet wird. Und du bringst das. Das ist der Bäckerei.
Das ist der Einfluss.
Ein Mann raus aus dem Schrank läuft, der dann Giovanni heißt, der das gibt.
Ja, es tut mir leid, okay? Nein, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte jetzt eher Millennial-Humor nennen.
Ja.
So, das macht es ein bisschen besser. Ja, das macht es ein klein bisschen besser.
Das stimmt.
Nein, aber ich fand es auch witzig. Ich finde es immer witzig, wenn Mariah Carey aufgetaucht wird.
Ja.
Und jetzt hauen wir auf für diesen Podcast.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Gleich bevor wir loslegen, möchte ich kurz etwas ansprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Etwas, du hast meine Aufmerksamkeit drauf gelenkt, Lenny, aber du hast auch komplett recht. Wir wurden ein bisschen kritisiert letzte Woche für den The Penguin Podcast. The Penguin. Ich weiß noch nicht mal, ob wir den Joke im Podcast gemacht haben oder irgendwie zwischen den Takes.
Nein, den haben wir jetzt.
Mit Benedict Cumberbatch.
Boah, jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher.
Ja.
Egal.
Dass ja. Der kann The Penguin nicht aussprechen und macht das in der ganzen Doku, sagt er immer was anderes und sagt irgendwann auch The Pengling und sowas. Auf jeden Fall.
Irgendwann sagt der Giovanni einfach.
Ja. Die Kritik ist berechtigt. Wir haben allerdings auch gesagt, dass es so ein Ersteindruck war von uns, weil wir nur die ersten paar Folgen gesehen hatten von The Penguin. Der Plan war eigentlich, und da war ja ein Titel, Thumbnails, wird da alles schon überlegt und geplant und gemacht. Dass Jonas, du hattest The Penguin einmal komplett gesehen und genau. Sogar noch ein bisschen was drauf und bist dann 10 Minuten vor dem Podcast quasi ausgefallen.
Ja, ich hatte keine Lust. Nein, ich habe gemerkt, dass ich krank werde und dann bin ich nach Hause gegangen.
Ja.
Ich gemerkt habe, dass das keinen Wert hat.
Keinen Wert.
Ja,
das ist so. Boah, das war so hochtrabend, du könntest eine Figur aus Megalopolis sein.
Oder Megaflopolis! Was wären eure Namen in Megalopolis?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich hätte wahrscheinlich eher so einen griechischen Namen, weil ich eher gerne dann so der griechische Philosoph.
Auch wenn es natürlich römisch.
Ja, ist römisch,
auf jeden Fall. Aber Alper schießt einfach quer dazwischen. Der ist so scheiße auf dieses Thema.
Ja, gut,
die Römer. Aber so viel Sinn ergibt da gar nichts, also das heißt, es würde auch nicht auffallen.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich wollte auch nur irgendwie, ich hätte dann auch so, ich meine, das wäre im Rahmen, es wäre genauso eine Energy wie im Film. So ein Name wie, Platon Sokrates.
Ja.
Das wär mein Name.
Ich habe mir was überlegt. Ich wäre Titus Ionis.
Ich wäre Alex Alexander.
Alex Alexander?
Ja.
Das ist geil. Titus Aioli?
Titus
Ionis. Das wäre so, würde ich dich nennen.
Titus Ionis.
Ja.
Titus Aioli.
Wisst ihr, was Alper wäre?
Was?
Giovanni.
Ja, gerne. Ja, finde ich gut. Giovannos Bosporus oder so.
Aber das fehlt doch noch. Das wäre so ein geiler Marketing-Gag gewesen.
Ein was?
Ein Namensgenerator für Megalopolis.
Welche Figur bist du in Megalopolis?
Ja,
dann kommt halt irgendwann Wow-Platinum
raus. Ja, aber dann musst du, ich glaube, so sind die Namen entstanden, vermute ich mal, durch einen Namensgenerator. Wie sonst kommt man auf Tante Wow-Platinum?
Ich weiß es nicht. Es ist halt, ich glaube, da war halt wirklich auch irgendwelche Substanzen noch dabei im Spiel, die Francis Ford Coppola zu sich genommen
hat. Es gibt ja Gerüchte, dass er stundenlang den ganzen Tag nur kiffend in seinem Trailer saß, während das Set, während die Crew am Set gewartet hat und der Cast.
Ja, auch ein bisschen Vibe. So ist es aber auch hier immer. Das ist, wir warten hier immer auf Alper, während
genau,
der dann im Büro wuff.
Kiffend im Büro wuff, genau, ja. Ja, auf jeden Fall, nee, ich wollte nur sagen, die Kritik sehe ich absolut ein, die da auch teilweise in den Kommentaren war, die ist nicht ganz unberechtigt. Aber es, ne, also ich hoffe, das war trotzdem ein guter Ersteindruck für ein paar Leute, weil ich habe ja auch die ersten Folgen von The Penguin gesehen. Ich habe es jetzt allerdings auch nicht geschafft, das weiterzugucken, was ich sehr schade finde, weil ich es unbedingt weitersehen möchte. Das Problem ist, da ist uns ein Event so ein bisschen dazwischen gerasselt.
Gerasselt,
wodurch überhaupt gar keine Zeit blieb. Nämlich das 38. Die Venus verlangt, nein, das war ein Boomer-Humor-Joke. das Fantasy-Filmfest. Das war Fantasy heißt, aber ich glaube, diesmal lief wirklich kein einziger klassischer Fantasy-Film.
Ja, das stimmt schon.
Nein, es gibt also das Fantasy-Filmfest, wir lieben es ja, wir machen ja immer wieder, sprechen wir darüber, aber das hat auch einen Grund, es macht so einen Spaß, dorthin zu gehen. Wir sind da Feuer und Flamme für und ihr solltet es auch sein und wir kriegen kein Geld von denen oder in irgendeiner Form. Also,
dieses Jahr war es das erste Mal, dass wir es mitpräsentiert haben.
Genau, wir waren sogenannte Medienpartner und wir durften einen Film präsentieren, nämlich Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person.
Oder auf Deutsch.
Noch drüber, oder?
Oder auf Deutsch, feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer.
Das machen die nicht, oder?
Doch,
ich glaube schon. Ist das nicht so eine Google-Übersetzung vielleicht?
Ich weiß es nicht.
Das machen die nicht.
Nee, da fehlt dann ja ein Wort. Da fehlt ja ein Wort.
Deswegen. Und es ist ja auch
inhaltlich
nicht unbedingt richtig.
Der klassische Weg wäre das dann nur Humanist Vampire zu nennen.
Oh ja.
Der gesamte Titel ist zu kompliziert und deswegen macht man nur Humanist Vampire.
Nur Vampire.
Vampire, genau.
Wie for Vampire.
Das ist auch eine geile Namenspraktik, dass man Filme nur noch so nennt und dann, ja.
G for Giovanni.
Erst gerissen, dann gebissen.
Mega stark.
Mega strong.
Jonas,
perfekt. Oh
ja. Aber wie würden sonst Filme so heißen nach dieser Namenspraktik? So Ballermann 6 wäre dann B für Ballermann. B for Ballerman.
S für Sex.
S für Sex.
Ja, sorry, aber
ja.
Ballermann B for so. Ballermann, The Return.
Ja. Oder Game of Thrones wäre irgendwie I für Inzest. Naja, auf jeden Fall hat das 38. Fantasy Filmfest stattgefunden. Und nicht nur, dass wir Medienpartner waren und auch da sehr, sehr viele Filme mitgenommen haben. Ich war auch Juror und das hat mich sehr mit sehr viel Stolz erfüllt, weil dieser Filmpreis zum ersten Mal verliehen wurde, der sogenannte Feelgood Award. Funny Story übrigens, die ich erlebt habe. Ich bin dann da auf die Bühne gegangen, habe den Feelgood Award vorgestellt und gesagt, was den ausmacht. Es gibt ja 7 Städte, in denen das Fantasy Filmfest stattfindet. Da muss niemand lange reisen, um irgendwie das besuchen zu können. Und für sie 7 Städte wurden dann auch, weil es 7 sind, 7 europäische Filme ausgewählt, die dann von 7 Juroren und Jurorinnen bewertet und prämiert wurden. Mhm. Da lief dann, welcher Film war es? Ich glaube, es war Handling the Undead, so ein sehr äußerst trauriger, auch sehr langsamer, schwerer Zombie-Film, wobei das Zombie-Thema da auch wirklich nur so sehr leicht drin steckt. Und dann wurde ich danach von 2 sehr lieben Menschen, die ich kennengelernt habe, die das Fantasy Filmfest zum ersten Mal besucht haben, gefragt, sag mal, warum wurde der Film denn jetzt hier für den Feelgood Award nominiert? Ich so, es ist nicht Feelgood Award, es ist Feelgood Award. Ja, das war meine funny Story hier zum.
Ja, nee,
wie man das missverstehen kann.
Feelgood ist da definitiv nichts, aber generell bei sehr vielen Filmen ist da nichts an Feelgood dabei.
Aber es sind halt Thriller, Horror, Sci-Fi-Filme, die
Genrefilme
im Allgemeinen.
Und welcher Film hat jetzt den Feelgood Award gewonnen?
Skunk. Skunk ist ein belgischer Film, wenn ich mich nicht irre. Wir haben das genannt den Hardcore-Punk-Systemsprenger, weil es wirklich ein Film aller Systemsprenger ist. Wir erinnern uns alle an den Film, den deutschen Film, der für Furore gesorgt hat über ein junges Mädchen, das das komplette soziale Auffangnetz zerbricht und sprengt und so schlimm ist, dass wirklich da komplett Hopfen und Malz verloren ist. Und es ist so ein ähnlicher Fall. Es geht um Liam, der in äußerst schwierigen Bedingungen aufwächst, in äußerster Armut, in so einer, man kann das eigentlich fast schon nur so eine Hütte nennen, wo er auch im Keller lebt und die Eltern einen einzigen Drogen- und Orgienrausch durchleben. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, auf wahren Geschichten, die der Regisseur, der übrigens auch mit Ex-Drummer sehr bekannt geworden ist, alle so zusammengemischt hat in so eine Lebensgeschichte. Und da beginnt und endet auch meine Kritik. Das ist halt wirklich so stellenweise dafür, dass der auf der hat so einen sehr, fast schon so einen sozialdokumentarischen Vibe teilweise, was auch an diesem Look liegt, der, weil er auf 16 mm gedreht ist.
Und viel und aus der Hand gefilmt wurde.
Viel aus der Hand auch, genau. Das ist allerdings auch nur die Inszenierung. Es ist schon klar, dass hier eine Geschichte erzählt wird, die sehr, auch ein Stück weit fantastisch sogar ist, die äußerst brutal ist, die sehr filmisch ist und ja, also meine, wie gesagt, meine Kritik beginnt und endet damit, dass das halt teilweise zu überzogen fühlt, dass man sich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt komm, jetzt übertreibt man nicht. Nichtsdestotrotz fand ich den Film extrem stark und berührend und mitreißend.
Und was man natürlich argumentieren könnte, beim Fantasy-Filmfest laufen ja vor allem Genrefilme und ich finde, das war vor allem ein Drama eigentlich.
Ja.
Das aber finde ich auch nicht schlimm. Ich finde, wenn gute Filme laufen.
Ja, aber es geht auch schon so ein bisschen in die Richtung von so einem Elends-Porno eigentlich. So.
Es hat so Vibes auf jeden Fall. Ja.
Und das ist das, was man auf jeden Fall kritisieren könnte. Aber vor allem der Hauptdarsteller ist fantastisch. Wirklich großartig.
Thibaut Dooms. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht.
Und aber, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt die Figur Liam? Und dann habe ich mir gedacht, der Vater gibt mir so ein bisschen die Vibes, als ob er so Liam Neeson-Filme richtig feiert. Und so 96 Hours Taken, so sein Lieblingsfilm ist. Und deswegen er seinen Sohn Liam genannt
hat. Das war auch immer mein Lieblingsfilm.
Der Film wurde übrigens geschaffen mit eben dem Vater, der Frontmann der Band Amenra ist. Das ist so eine Post-Metal-Band. Und der Soundtrack stammt sehr viel, also man hört sehr viel recht harten Metal auch in dem Film und auch so Musik, die auch so in die Richtung Hardcore-Punk geht, deswegen haben wir das Hardcore-Punk-Systemsprenger genannt.
Immer wenn ich den im Keller gesehen habe, den Liam, habe ich auch gedacht, das könnte auch jetzt Hardcore-Harry Potter sein.
Ja, genau, das ist Harry Potter in so hart, wie es nur geht.
Das ist
mit sehr viel Blut.
Und ohne Zauberei.
Ja, genau.
Naja, ein bisschen Zauberei passiert da auch. Aber
was?
Ich weiß nicht, was das sein sollte. Ich weiß gerade nicht, es tut mir leid. Ich habe versucht, lustig zu sein, wie immer. Wir müssen bei diesem Film.
Nein, du hast es auch geschafft. Wir haben alle gelacht.
Dankeschön. Aber auch nur aus Grund von.
Aber nur über dich.
Ja, aufgrund von Verwirrung habt ihr gelacht. Ich habe mir aber auch.
Naja, Oliver Pocher hat eine ganze Karriere draus gemacht, ausgelacht zu werden. Also.
Kritischer Joke.
Ein Film über Oliver Pocher würde ich mir auch mal angucken.
Ein Film mit Oliver Pocher kannst du dir aber anschauen.
Ja, voll Idiot.
Ja.
Der ist richtig scheiße. Ja. Der ist wirklich richtig schlimm. Ich hasse ihn.
Und der Film ist auch ganz schlecht.
Stark.
Ey, Jonas, heute hast du wirklich hier Comedy Gold am Zinn.
Wirklich, heute ist Jonas in Topform.
Das ist Wahnsinn.
Ja, lass uns über Handling the Undead sprechen.
Ja, vor allem haben wir Handling the Undead und Skunk hintereinander gesehen und danach war wirklich.
Danach war
hat nur noch irgendwie Schindlers Liste gefehlt oder irgendwie sowas.
Um die Holy Trinity voll zu machen. Es ist ja so, dass wir bei den Filmen aber auch davon reden müssen, dass es noch kein wirkliches Startdatum gibt, wann die jetzt offiziell starten, ob die nur einen DVD-Release bekommen, ob die vielleicht doch ins Kino kommen. Also wir haben uns jetzt mal die populärsten Filme des Festivals so rausgesucht, die vermutlich einen Kinostart bekommen, hoffentlich.
Ja.
Beziehungsweise auch schon im Kino gestartet sind.
Ja, da waren ein paar Perlen dabei.
Ja. Und das,
ein paar tolle Filme.
Und es wäre schade, wenn wir die eben nicht ins Kino kommen würden oder irgendwie im Stream landen würden. Wollen wir uns einfach mal reinwerfen?
Bitte.
Wir starten mit dem Film A Different Man und der wird von A24 vertrieben. Mhm. Und da schlackern wir schon mit den Ohren, weil.
Nicht wegen A24 selbst, weil es auch nicht immer so egal, aber wenn dann stimmt, A24, das stimmt.
Sondern wegen des Casts auch ein bisschen.
Ja,
Sebastian Stan und Renate Reinswe, die man aus Der schlimmste Mensch der Welt.
Die man als den schlimmsten Mensch der Welt.
Genau, nein, hier The Worst Person in the World, was echt so einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, ein norwegisches Drama. Und sie kommt auch noch mal in einem anderen Film drin vor. Aber die beiden Namen haben mich hellhörig werden lassen bei diesem Film. Und
Sebastian Stan. Kennt man.
Als den Winter Soldier.
Zum Beispiel, ja.
Ist ein bisschen schade, dass das so die Rolle ist, mit der man am meisten assoziiert
wird. Ja, warte mal ab.
Er ist so eine Range hat inzwischen.
Er ist jetzt auch Trump.
Ja, er ist jetzt auch Trump. Und ich find so, Sebastian Stan ist so einer der MCU-Darsteller, die es so geschafft haben eigentlich. So, die so darüber hinausgehend noch sehr, so viel anderes gemacht haben. Aber auch irgendwie immer noch, wenn sie in Interviews drauf angesprochen werden, so sehr sympathisch mit dem MCU
total.
Sind und die dann so sind, ey, Leute, das macht einfach Spaß, das ist jetzt kein krasses Kino und so, aber ich hatte damit Spaß, so, das ist für mich mein Karrieredurchbruch gewesen und ich werde dem immer treu bleiben.
Sehr sympathisch. Er wirkt wahnsinnig sympathisch. Also, ne, wir haben es jetzt gesagt, wahrscheinlich kommt dann nächste Woche raus, dass er wie der Vater von Liam ist oder sowas. Er schlägt
Kinder.
Ja, irgendwie sowas. Weil wir ihn jetzt, aber ja, ich stimme absolut zu, ich finde auch, dass er immer äußerst sympathisch wirkt in Interviews und so weiter und ihm gönnt man den Erfolg und vor allem diesen diesen Film.
Ja.
Wir fangen nämlich hier direkt also mit meinem persönlichen Highlight an. Ich bin wirklich Feuer und Flamme für diesen Film.
Ja, ich bin ja an dem Tag leider dann krank geworden. Mhm. So Stunden bevor die Vorführung gewesen wäre. Deshalb, worum geht's eigentlich in A Different Man?
Da hast du was verpasst. Und aber auch, worum es geht, um das zu beschreiben, da braucht man jetzt einen Doktortitel. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon nicht so einfach zu beschreiben, worum es geht. Möchtest du es versuchen, Lenny?
Ich kann es mal halbwegs versuchen.
Mach du. Okay. Also es geht um einen Mann, gespielt von Sebastian Stan, der an einer genetischen Erkrankung leidet, nämlich, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, Neurofibromatose. Mhm. Du hast doch rausgesucht, was das ist. Ne?
Willst
du das
vielleicht mal kurz vorlesen,
damit wir auf der ganz sicheren Seite
sind? Ich habe hier einen Artikel gefunden. Neurofibromatose bezeichnet eine Gruppe genetischer Erkrankungen, bei der viele weiche, fleischige Wucherungen von verändertem Nervengewebe unter der Haut und in anderen Körperteilen auftreten.
Genau. Und dieser Mann hat dementsprechend ich will mich jetzt wirklich vorsichtig ausdrücken, aber ein sehr auffallendes Gesicht. Also diese Krankheit sieht man ihm sofort an, das kann man gar nicht sehen. Und er ist allerdings Schauspieler und kriegt aber natürlich nicht die Traumrollen, die er gerne hätte. Verliebt sich irgendwann dann in seine neue Nachbarin, die Theaterregisseurin und Autorin ist. Und lernt auch noch einen anderen Schauspieler im Laufe des Films kennen, der ebenfalls an dieser Erkrankung erkrankt ist. Und sein Leben stellt sich komplett auf den Kopf, als ihm ein neuartiges Verfahren angeboten wird, in dem er sein absolutes Traumgesicht bekommen kann.
Genau, und das nämlich das von Sebastian Stan wirklich ist. Und,
genau.
Das ist nun mal ein Schönheitsideal nicht zu übertreffen eigentlich.
Er ist schon ein sehr gut aussehender Typ, ja, kann man so sagen. Ich sag's mal so, ich habe jetzt den Film erklärt, den Plot. Ich glaube, Jonas, du hast trotzdem nicht ansatzweise eine Ahnung, in welche Winkel dieser Film geht. Es ist die vielleicht weirdeste Rom-Com, Schrägstrich Psycho-Thriller, Schrägstrich Drama,
Body-Horror.
Schrägstrich Body-Horror. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das ist ein Film, der Wege einschlägt, die man so nicht erwartet, der auch immer wieder ins Groteske abdriftet. Und ich glaube, der Name Kafka ist auch im Nachgang in der Filmbesprechung sehr oft gefallen.
Also, er spielt ja auch sehr mit krass Kafkaesken an so Anspielungen.
Na, definitiv, ja. Definitiv. Das ist gerade so, wenn du wirklich so das Weirdeste gerade siehst, was das so passieren kann, alle darauf reagieren, als wäre es das Normalste der Welt. Es ist eh so eine sehr eigenartige Welt, die da aufgebaut wird. Die Sache, die mich extrem begeistert an dem Film, und ich sage gleich, ich bin wirklich Feuer und Flamme für diesen Film, ich liebe ihn, ich fand den großartig, der hat mich sehr gekriegt. Das sind für mich so diese Meta-Ebenen dieser Film aufmacht. Denn dieser, im Gegensatz zu Sebastian Stan, ist dieser andere
Adam Pearson,
Schauspieler, ist halt wirklich an dieser Erkrankung erkrankt. Und gleichzeitig der Regisseur des Films spiegelt sich ja auch wieder in der Theaterregisseurin, die eine Faszination für diese Krankheit entwickelt und daraus auch ein Stück machen möchte. Gleichzeitig ist es ein Kommentar zu der eigenen Künstlichkeit dieses Films, weil halt daraus auch im Film ein Theaterstück wird, aber auch dann zur gesamten Filmwelt und dann irgendwie auch zur gesamten Gesellschaft. Und dann werden auch so Grundsatzfragen gestellt wie, was bedeutet es gegenüber Menschen mit besonderen Bedürfnissen, nenne ich es mal, respektvoll zu sein und wie weit muss man dafür gehen oder wie weit kann man dafür gehen, was ist so der richtige Weg quasi und auf die Filmwelt auch übertragen. Ist es verwerflich, zum Beispiel eine nicht behinderte Person als Figur mit einer Behinderung zu casten, wie es ja zum Beispiel bei Leonardo DiCaprio in Gilbert Grape der Fall war, auch eine meiner persönlichen Lieblingsfilme. Oder auch ne, weitergedacht, ich will das jetzt überhaupt nicht gleich stellen, aber einfach Schauspieler in Rollen zu casten, wenn sie bestimmte Bedingungen gar nicht verkörpern. Wir hatten ja zum Beispiel auch oft die Diskussion, was Sexualität zum Beispiel angeht. So ist es okay, einen heterosexuellen Mann zum Beispiel als Schwulen zu casten. Das ist ja, ich finde auch, dass der Film solche Themen halt ebenfalls behandelt, in dem Moment, in dem er ja in die Produktion von diesem Theaterstück geht. Gleichzeitig wird auch sie, die Theaterregisseurin, kritisiert als Person, die eine absolute Obsession entwickelt und in den Menschen ja auch nur noch diese Behinderung sieht. Und das ist ja auch dann wieder ein super schwieriges Thema. Und gleichzeitig geht der Film trotzdem so weit, dass sie sich dann auch selbst hinterfragt und geht da in super interessante Richtungen. Also,
Das klingt sehr reichhaltig.
Es ist wirklich ein unfassbar vielschichtiger Film, der wirklich an sehr vielen Stellen sehr unangenehm ist. an sehr vielen Stellen auch wahnsinnig witzig. Also ich habe selten irgendwie beim Film, der so viel in sich vereint, so viel lachen müssen. Und wie Alper schon sagt, man kann sich hier sehr viel rauspicken. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, über diesen Film zu reden, den wahrscheinlich sonst noch niemand jetzt so richtig gesehen hat. Und ich glaube, es lohnt sich, über diesen Film nochmal zu sprechen, wenn den auch die Allgemeinheit nochmal ein bisschen mehr gesehen hat.
Also der wird auf jeden Fall in Deutschland starten. Ob jetzt als Blu-ray oder Kinostart, muss ich noch herausstellen. Aber eigentlich hoffe ich darauf, dass er einen Kinostart bekommt. Und ich gehe auch eher davon aus, der Film ist auch gut genug. Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen darüber sprechen werden noch. Ich lieb's wenn Filme so selbstreflexiv werden und so über ihre eigene Natur sprechen und das behandeln. Also wenn zum Beispiel, wenn das, was der Plot des Films ist, in einem künstlichen Theaterstück im Film reproduziert wird und wir sogar das Publikum sehen mit allen Emotionen, das uns selbst ja auch abbildet. Und somit ist auch, also A Different Man, ein Film über die Künstlichkeit des Films an sich. Und ich glaube, deswegen auch so ein Liebling bei den Kritikern und Kritikerinnen.
Das ist also so ein Metaspiel, das nicht so on the nose ist, wie zum Beispiel Deadpool. Also
ja,
es ist wirklich, es ist so sehr eben in seiner Kunstform eben befindet sich das Ganze. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe selten so ein geiles Set-Design gesehen, was hauptsächlich nur in einer Wohnung stattfindet oder eben auf der Straße in New Yorks. Also ich finde,
es ist kein Kammerspiel, muss man
dazu sagen. Genau, es ist kein Kammerspiel, aber wirklich die Wohnungen, wie die gestaltet sind in diesem Film, das hat alles einen Sinn.
Ja.
Und ich finde auch wirklich, das Schauspiel von allen Beteiligten ist wirklich echt hervorragend. Und das ist so ein
Sebastian Stan vor allem.
Sebastian Stan, ja. Also wirklich, das ist, was er hier abliefert, ist echt krass.
Also so 3 von 10.
3 von 10, exakt. Also wirklich
mehr. Also sollte man sich unbedingt anschauen.
Mehr geht.
Ich finde, A Different Man ist ein äußerst sehenswerter Film, der allerdings auch polarisieren wird. Also ich glaube auch, nach dem Screening auf dem Fantasy Filmfest waren nicht alle begeistert. Mhm. Ich weiß noch, ich bin aufgestanden und an mir sind 2 Leute vorbeigegangen. Der eine hat irgendwie dem anderen gesagt, das ist jetzt nur weird, um weird zu sein. Und das finde ich halt überhaupt nicht.
Nee,
da würde ich komplett widersprechen.
Total. Also ich kann auch auf jeden Fall verstehen, der Film ist jetzt, der ist nicht super fast-paced. Also der ist jetzt nicht, das ist nicht das schnellste aller Zeiten. Also wirklich, da braucht man auch ein bisschen Sitzfleisch für. Und
der gar nicht so lang
ist. Nee, der ist gar nicht so lang, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall etwas langsamer. Also damit muss man, und sehr dialoglastig, also damit müsste man sich eben anfreunden können. Und
ich will den eh noch unbedingt anschauen, aber
ich kann es nur empfehlen. Also es war auch wirklich mein, das ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, dass ich das jetzt schon droppe, aber es war mein absolutes Highlight des Fantasy Filmfests.
Aber wir haben noch nicht über dein absolutes Lowlight gesprochen. Das kommt nämlich noch später.
Genau, das machen wir heute auch noch. Und A Different Man behandelt ja so eine ähnliche Thematik über Schönheitsideale, wie es ein anderer Film beim Fantasy Filmfest auch tut. Und ein Film, der aktuell im Kino läuft und der wirklich sehr gefeiert wird. Es ist nämlich The Substance. Das ist ein Film von Coralie Farget mit Demi Moore, Margaret Qualley und Dennis Quaid. Und der schlägt ja wirklich gerade, wirklich haut eine Schlagzeile nach der anderen raus, weil Leute sind begeistert von diesem Film.
Ich weiß nicht, wie sehr ich glaube, in der breiten Masse ist der auch noch nicht angekommen. Aber es ist ein Film, der auf jeden Fall gerade auf Festivals und so weiter wirklich, wirklich hohe Wellen schlägt. Und auch wenn man irgendwie auf diversen Foren und so weiter unterwegs ist. Also Leute reden wirklich in den höchsten
Tönen. Man kommt an diesem Film aktuell, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, irgendwie nicht so richtig vorbei.
Ist schwer, ja.
Und dann läuft der auch noch auf dem Fantasy-Filmfest.
Genau, das war der Eröffnungsfilm.
Du hast den auch nicht gesehen, Jonas, oder? Du warst da, glaube ich, nicht da.
Nee, da war ich auch noch krank.
Da warst du auch noch krank, ja.
Ich habe die ersten 2 Festivaltage leider komplett verpasst.
Ja. Und aber es liegt auch daran, dass The Substance wirklich gefeiert wird. Und der hat halt im Gegensatz zu A Different Man auch schon Kinostart. Und nicht nur das, der läuft aktuell im Kino.
Genau.
Deswegen auch da durchaus eine Empfehlung. Ich bin nur sehr hin und her gerissen, sage ich gleich. Vorweg, worum geht's? Ne? Also die Sache ist auch die, Leute beschweren sich manchmal, wenn gespoilert wird. Wir machen hier eine Filmbesprechung. Man kann über diese Filme auch gar nicht, man kann da nicht in die Tiefe gehen, wenn man zumindest ein bisschen was von dem
Film erzählt. Man muss es ankratzen. Also, weil ansonsten können wir nicht wirklich darüber reden, wie wir ihn fanden.
Also, das ist schwer. Also im öffentlichen Diskurs, was Spoiler sind, hat sich extrem gewandelt. Früher wurden krasse Twists in Trailer gepackt, damit Leute in den Film gehen. Da wurde wirklich der Film in Filmkritiken bis zum Ende alles erzählt, was passiert.
Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Bock auf Spoiler habt, dann schaltet lieber ab.
Darf man aber auch kein Video gucken, wo es genau
um diese Themen geht.
Genau. Ja. Dann ist man auch ein Stück weit selber schuld, finde ich. Aber natürlich, wenn ich jetzt was verrate, ist es wirklich nur ganz vom Anfang des Films. Und da ist es so: dass Demi Moore eine Schauspielerin spielt, die da heißt Elizabeth Sparkle. Sparkles? Sparkle, irgendwie so.
Geiler Name.
Ja. hat allerdings auch was von einem Porno, von einer Pornodarstellerin,
stimmt.
Aber auf jeden Fall hat sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, weil sie ein Filmstar war. Das ist nämlich genau der springende Punkt. Das spiegelt ja auch so ein bisschen die Realität. Demi Moore ist mittlerweile über 60, war aber halt wirklich einer der großen Hollywood-Stars schlechthin. Und diese Elizabeth Sparkle hat mittlerweile eine zweite Karriere als Aerobic-Star im Fernsehen, bei so einer Frühstückssendung. Und
spielt das in der Gegenwart?
Ja. Es gibt auch Smartphones und so weiter, das spielt in der Gegenwart, ja. Und sie spielt einen Fernsehstar, der Aerobic macht und allerdings auch immer leicht bekleidet. Und sie wird auch da sehr sexualisiert und ihr Körper wird so sehr immer präsentiert. Und eines Tages bekommt sie auf der Toilette mit, wie der Produzent der Show, so ein klassischer, es ist so ein klassischer alter Dude, der so auch noch Harvey heißt.
Ja,
ne? Die Anspielung ist sehr on the nose, ne, wegen Harvey Weinstein. Und der telefoniert und sagt halt, dass ihm Elizabeth Sparkles viel zu alt und unsexy geworden ist und sie jetzt neues, junges Frischfleisch braucht, eine junge, heiße Frau. Und das stürzt natürlich Elizabeth Sparkles in eine noch tiefere, in eine Lebenskrise, in eine Sinnkrise. Und da wird sie auf eine Werbung aufmerksam von so einem äußerst dubiosen shady Labor, das die Substanz verkauft, die man sich ohne Absprache mit irgendeinem Mediziner oder einer Medizinerin in den Körper jagt.
Heißt die zufällig Megalon?
Nee, das ist nicht Megalopolis. Diese Substanz, hier ist der Punkt, wo ich aufhöre, weiter zu erzählen, denke ich. Das ist genau der Punkt, wo ich finde, das ist okay. Aber der sorgt halt dafür, dass man verjüngt wird. Allerdings ist es ein Film mit einem Plot. Natürlich hat das gewisse Nebenwirkungen. Aber es ist auf jeden Fall, das kann ich wirklich, wirklich, wirklich versichern, es ist eine Milliarde Mal kreativer, als es gerade jeder denkt, weil dieser Film dann noch verläuft.
Okay.
Ja. Also das geht auch genau wie A Different Man, geht das in Richtungen, das ist unglaublich.
Also vor allem in ein, das kann man jetzt auch ohne zu spoilern sagen, aber zu einem Finale, das wirklich Grenzen sprengt. Es ist krass. Also,
es ist äußerst mutiges Kino.
Es ist wirklich so ein krasses Finale hat man irgendwie wirklich selten gesehen. Und da sage ich auch wirklich, das ist cineastisch so eines der geilsten Enden, die ich so seit langem gesehen habe.
Ja.
Aber
ich hatte stellenweise Gänsehaut, also wirklich, ich war hin und weg. Das ist gerade für Body-Horror-Fans à la Cronenberg ist das,
das
unglaublich.
Das ist etwas, was Cronenberg selber sich irgendwie nicht traut mehr. Das ist wirklich so. Es ist nochmal eine Spur weiter.
Wie ist dein letzter Film?
Der war auch, der war so schlimm.
Irgendwas mit Crimes.
Boah,
Crimes of the Future.
Der war auch echt nicht gut. Der war auch echt nicht gut.
Wobei der Sohn ja jetzt.
Genau, der macht jetzt der Brandon, der macht jetzt Besseres. Ja, das Ding ist, bis es zu diesem Finale kommt, durchlebt dieser Film ein paar Ups und Downs so in meiner Welt. Denn der kritisiert natürlich immer diese ganzen Schönheitsideale von Hollywood, dass man natürlich immer nach der absoluten Schönheit strebt und allem Möglichen. Und das macht er halt. Also es ist ein sehr feministischer Film. Und kritisiert Male Gaze, also das, was Männer toll finden an Frauen. Und,
das Male Gaze ist ein sehr spezifischer filmwissenschaftlicher Begriff, wo es ja darum geht, wie Frauen in Filmen unterschiedlich dargestellt werden, wie zum Beispiel eine Kamera den Körper von einer Frau abfährt, dass Frauen.
Fox in Transformers ist
zum Beispiel, ein perfektes Beispiel. Dass Frauen in einem viel weicheren Licht immer gezeigt werden als Männer, die dann mit viel mehr Schatten und so weiter dargestellt werden. Und das ist gerade, wenn man alte Hitchcock-Filme guckt, so sehr ich sie auch liebe und so großartig ich sie auch finde, also da auch da ist. Das war einfach früher der absolute Standard und das kritisiert dieser Film.
Genau, also er kritisiert das. Allerdings
indem er genau diesen Male Gaze einsetzt und halt das aber auf eine Elf hebt, also das in einem extremen Maße macht. Und genau da möchte ich den Film zum einen verteidigen, aber zum anderen auch ankreiden. Weil jetzt kommt wirklich, das ist ein äußerst kompliziertes ist das falsche Wort. Es ist ein sehr tricky Thema, weil Also, der Film zeigt halt die leicht bekleideten und auch nackten Frauen aus wirklich aus allen Winkeln, hält permanent mit der Kamera drauf, ist in Close-ups auf dem, auf Ärschen und so weiter, und spiegelt natürlich damit auch, und das geht ja darum, eben diesen Male Gaze auch wirklich so offensichtlich zu machen, so dir auf die Nase zu binden, dass es dir, dass du gar nicht mehr weggucken kannst, dass es dir gar nicht, dass es dir wirklich auffällt. Also genau das, da wird ja dieser Blick kritisiert. Aber genau das ist ja auch das Paradoxe an diesem Film, dass es eine frauenfeindliche Sicht ist, die kritisiert wird, indem dieser Blick künstlerisch aufgearbeitet wird, indem dieser Blick für den Film übernommen wird, aber dieser Blick wird ja auch reproduziert. Mhm. Und genau da ist eben die Ironie in der Ironie, weil man sich halt fragen muss, ist das jetzt, ist das der richtige Weg, um das zu kritisieren? Ich habe ja genau dasselbe auch damals in Poor Things kritisiert. Also du zeigst deine Kritik und reproduzierst aber genau das, was du kritisierst, fütterst aber damit auch gleichzeitig die Leute, an die diese Kritik eigentlich gerichtet ist. Denn ich finde, diese Menschen erreichst du auf diesem Weg eben nicht. Und schaffst es eben nicht, ihnen das auffällig auffallend zu machen. Und ich habe da sogar ganz konkrete Beispiele für, weil man jetzt auch schon wieder online Reviews zuhauf lesen kann, in denen Leute den nackten Körper von Demi Moore loben und sagen, boah, wie sieht die noch aus mit 61? Und das ist ja, und da merkt man ja schon, wie dieser Film genau die Menschen, an die diese Kritik gerichtet ist, überhaupt nicht erreicht. Und ich finde, da gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel ein Titan, den ich ja auch persönlich großartig finde, der das deutlich besser hinbekommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, gut, diese Leute erreichst du eh nie, die sind dafür auch vielleicht einfach nicht zugänglich. Und natürlich ist dieser Male Gaze in dem Film ja auch schon ironisch gemeint und natürlich das Stilmittel, um diese Botschaft zu übertragen, das ist absolut klar. Das steckt ja auch so ein bisschen im Titel mit The Substance, weil gerade so Style over Substance ist ja ein Flügelwort in der Filmbesprechung. Aber die Ironie der Ironie ist ja, dass dieselbe Ironie, für die The Substance gefeiert wird, dann in anderen Filmen kritisiert wird. Mhm. Wie zum Beispiel, ich traue mich das kaum zu sagen, weil es eigentlich schon was anderes ist, aber mich hat's so ein bisschen, und ich bin da jetzt sehr vorsichtig, mich hat's so ein bisschen erinnert an Cuties, / Mignons. Den Film von Netflix, von dieser französischen Filmemacherin, die kritisieren wollte, dass unsere heutigen Medien, dass Popstars und so weiter, unsere Kinder, teilweise heranwachsende Menschen, also so 12-, 13-, 14-Jährige, total sexualisieren. Und es geht da ja um eine Tanzgruppe von 12-Jährigen, die sich dann in Unterwäsche kleiden und dann twerken auf einer Bühne und so, ne? Und das kritisiert der Film Mignons, der heißt auf Deutsch und auf Englisch Cuties, kritisiert er aber, indem er halt Kinder in Unterwäsche packt und dann halt vor eine Kamera setzt und dann die Kamera halt brutal draufhält. Und ich weiß, das eine sind Kinder und das andere sind Erwachsene, das ist ein unterschiedliches Thema und ich möchte nicht Substance und Cuties auf eine Stufe eben, das sind Meilen dazwischen. Und ich finde auch das eine viel geschmackloser als das andere. Aber es ist im Prinzip so, du reproduzierst ja das, was du eigentlich kritisieren willst. Und fernab von alledem möchte ich halt auch sagen, dass es mich halt auch irgendwann einfach genervt hat. Das, weil es ist wirklich dieselbe Einstellung, wie Demi Moore ihren Spandex-Hintern in die Kamera so bückt. Diesen ein und denselben Shot gibt es in dem Film, ich glaube, 17 Mal. Und das ohne Übertreibung. Mhm. Der kommt so oft vor. Und das ist so meine Kritik daran, aber es ist auch keine Kritik, weil ich halt auch absolut weiß, dass das ein Stilmittel ist und dass das, also mir entgeht diese Ironie daran nicht. Mhm. Aber gleichzeitig stelle ich mir selbst halt die Frage, ist das der Weg, den ich sinnvoll finde?
Mhm. Ja,
also war das irgendwie nachvollziehbar?
Ich weiß, ja, auf jeden Fall. Aber das klingt mega interessant. Ich habe jetzt voll Lust bekommen, den Film zu schauen.
Ja.
Also ich meine, man muss natürlich jetzt sagen, wir sind drei Cis-Dudes, die jetzt über diesen Film reden, in dem es um Frauen auch geht und Probleme, die Frauen in einer patriarchalen Welt haben.
Ja.
Und es gibt aber auch sehr viele Frauen da draußen, die diesen Film extrem feiern.
Ja, absolut.
Aufgrund auch der Tatsache alleine, so diese Tatsache, wo man jetzt sagen könnte, okay, Demi Moore ist immer noch unfassbar hübsch.
Ja.
Also warum findet die sich jetzt nicht hübsch? Aber das zeigt ja eben so dieses Problem, selbst eine Demi Moore kann sich ja auch eben nicht attraktiv genug fühlen und dass es solche Probleme gibt, die dann auch darin aufgegriffen werden, ist ja auch sehr, sehr lobenswert. Aber dann hab ich jetzt hier in diesem Film auch wieder diese Elemente, du hast eben Poor Things erwähnt. Ich finde, Poor Things stellt Probleme dar, liefert dann aber am Ende immer noch eine Antwort. Das macht The Substance gar nicht. Also wir haben hier irgendwie so eine problematische Situation da, aber wir kriegen keine richtige Lösung, keine richtige Antwort drauf. Wir kriegen immer nur das Problem vorgeworfen, aber jetzt richtig aufgeschlüsselt wird das nicht. Und dann frage ich mich, weil jetzt kommt dann natürlich nochmal dieser Body-Horror-Element und das Finale zum Spiel, warum gibt es dann dieses krasse, wirklich unfassbar gut filmische Finale? Und warum musst du das auf so einer Bühne abspielen lassen und kannst nicht einen anderen Film schnappen, wo es irgendwie besser funktioniert hätte, was einfach ja losgelöst von all dem funktionieren könnte?
Ja, ich habe wirklich selten mich so schwer getan bei der Besprechung eines Films, bei der Bewertung also eines Films für mich selbst, weil zum einen liebe ich diesen Film und finde ihn filmisch und also wirklich unglaublich und so kreativ und so mutig und genau das sollte ja auch Kino erreichen, dass wir über dieses Thema sprechen und so weiter. Gleichzeitig frage ich mich, was ich eben gesagt habe, bin ich halt trotzdem immer noch skeptisch, finde auch einiges auch mittendrin einfach zu repetitiv, ne, auch unabhängig von der gesamten Thematik und der Substanz des Films. Finde ich es einfach zu repetitiv. Weiß aber auch natürlich gleichzeitig, dass das ja auch der Sinn und Zweck des Films ist. Also das entgeht mir ja nicht. Und deswegen war das so ein schwieriges Filmerlebnis für mich. Aber allerdings, ich will den auch noch ein zweites Mal sehen.
Auch,
und,
also ja. Nochmal mit irgendwie neuen Augen, weil ich finde es ja auch total. Aber
das spricht dann auch wieder für den Film, dass definitiv man das ein paar Mal gucken kann.
Definitiv.
Ja. Das stimmt. Ja. Und er nimmt Probleme ja auch auf jeden Fall wahr.
Ja.
Aber wie er dann damit umgeht, ist halt so die andere Sache.
Das erinnert mich irgendwie alles an. Ich stelle mir jetzt so einen Film vor wie zum Beispiel The Neon Demon.
Der hat mich auch daran erinnert, ja. Durchaus, ja. Okay. Nur, dass dieser Film.
The Neon Demon ist wirklich nur Style.
Was ist der?
The Neon Demon ist eigentlich nur Style. Also da ist wirklich kein Fünkchen Substance für mich drin.
Ah, weiß ich nicht. Ich habe auch eine sehr differenzierte Meinung zu The Neon Demon, den ich aber auch mag. Kann ich nur empfehlen, aber ja, geht schon definitiv in dieselbe Richtung, kann man schon sagen.
Ja, ja. Okay, das ist zu The Substance. Wir haben uns jetzt zu lange, auch lang genug dran abgefrühstückt. Den könnt ihr auf jeden Fall aktuell im Kino gucken.
Leute sollen den gucken. Also ich bin auch dafür, dass Leute den gucken.
Total,
also,
guckt euch den an. Sagt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Haben wir recht? Wie seht ihr das Ganze?
Ich glaube, viele sehen das anders. Ich glaube, viele sehen wirklich das Stilmittel als Stilmittel und sehen das da eher als eine riesige Stärke des Films, das eben
ist
so
ja vollkommen okay ist.
Und das ist auch völlig in Ordnung, ja.
So, also das ist ja dann auch wieder immer was Persönliches, wie man das Ganze wahrnimmt. Also du kannst diese Kritik in diesem Film, wie dieser Film damit umgeht, da gibt es kein richtig und kein falsch rein, theoretisch. Das ist so, in beide Lager kann man das nachvollziehen.
Ja. Und mir ist auch bewusst, dass der Vergleich zu Cuties Mignons halt auch hinkt. Das ist mir auch absolut bewusst.
Ne? Aber ich verstehe, woher der Gedanke
kommt. Es hat mich so ein bisschen halt daran erinnert, das war so die Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Weil ich bei Mignons zum Beispiel auch wirklich zu dem Schluss kam, du reproduzierst das, was du kritisierst. Mhm. Und das ist halt, das ist so eine ewige, das ist so die, du kannst das, das ist die Ironie der Ironie der Ironie der Ironie und so weiter und so fort. Das ist ein total schwieriges Thema, finde ich.
Das stimmt.
Ja.
Kommen wir aber nochmal zu einem Film, den Jonas jetzt auch endlich mal mitgesehen hat.
Endlich! Ich habe auch mal als Fantasy-Filmfest.
Deswegen sag doch mal ein bisschen was zu Handling the Undead.
Nee, sag mir wieder auf Norwegisch.
Genau.
Ich habe keinen Plan. Handlung die Undod. Irgendwas mit Undod, oder?
Dach.
Haunting auf Undöde.
Undöde.
Irgendwie so.
Genau, Handling the Undead passiert, also das spielt in. Wo spielt er eigentlich?
In Oslo.
Und von einem Moment auf den anderen passiert irgendein Ereignis, ein nicht näher beschriebenes, sehr vages Ereignis. Und auf der ganzen Welt erwachen Tote wieder zum Leben.
Tatsächlich nur in Oslo.
Habe ich das falsch verstanden?
Ja, es ist nur in Oslo. Es ist ein Ereignis, das nur in Oslo stattfindet.
Okay, dann habe ich es falsch verstanden.
Sorry. Es spielt auch keine Rolle.
Ja, es spielt auch keine Rolle. So, ja, es wird, wie gesagt, es wird nicht näher beschrieben. Es ist halt einfach so, es wird so als Fakt hingestellt und wir müssen jetzt damit leben. Und
es ist aber explizit keine Zombie-Apokalypse.
Es ist keine Zombie-Apokalypse und der Film verfolgt die Schicksale von drei Figuren, beziehungsweise drei Figurengruppen. Es gibt zum einen Anna, die ihren Sohn verloren hat und jetzt einfach weiterleben muss ohne ihren Sohn und noch mit ihrem Papa zusammen. Da gibt es noch Tora, das ist eine ältere Dame, die ihre Lebenspartnerin verloren hat. Und es gibt David und seine Kinder, die ihre Mutter verloren haben, eben bei diesem Ereignis.
Mhm.
Und der Film verfolgt dann die Schicksale von diesen drei Personen und zeigt dann halt, wie diese Toten zurückkommen und wie die Figuren jeweils mit der Situation umgehen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich war das so ein Film, der hat das war quasi Trauerbewältigung der Film. Auf wie unterschiedliche Weisen kann man das zeigen? Und das halt in so einem Zombie-Film gewandt, so ein Slowburner. Zombie-Film, der jetzt auch überhaupt nicht, also das überhaupt als Zombie-Film zu bezeichnen, ist schon schwierig, weil ich fand, das war eher ein Drama und ja. Die Zombies waren nur so das Mittel zum Zweck, um das zu erzählen und es hätte auch wahrscheinlich ohne das funktioniert, aber es war einfach so ein interessanter Twist.
Also es geht halt sehr viel um Trauerbewältigung nach Verlust, nur also dem Verlust von Menschen, die einem nahestehen, nur dass halt diese Menschen, die einem nahestehen, dieser Verlust halt sichtbar gemacht wird, indem sie eben als Zombies ja immer noch existieren, allerdings halt so dahin vegetieren. Also es sind auch so äußerst langsam, also extrem langsame Zombies.
Die man weiß auch nicht so richtig, ob da noch die Person drinsteckt,
die man hält.
Genau, man weiß einfach nicht, ne, was da Sache ist. Ja. Und das zeigt dann einfach, wie die Person damit zurechtkommt.
Richtig, also es ist eine Metapher eigentlich auch so. Und ich finde, aber ich habe mich auch selber ertappt, so, oh mein Gott, wie wäre es jetzt, wenn die eine verstorbene Person aus meinem Leben jetzt irgendwie wieder da nochmal zurückkommen würde. Und man hinterfragt sich dann auch so selbst und spiegelt sich dann auch so selbst in die Situation hinein. Und ich finde, so langsam dieser Film auch ist, er ist wirklich langsam. Er ist so, es ist ein Slow Burner, wie er im Buch steht, hat er mich dann doch irgendwie so total mitgenommen. Und diese drei Geschichten sind eine auf jeden Fall zu viel. Mindestens eine. Also ich finde, man hätte es auf eine einzelne Geschichte limitieren können.
Du sagtest auch gerade, dass sie auf unterschiedliche Weisen zeigen, wie man Trauer bewältigt. Ich finde, die erzählen auch im Endeffekt irgendwie alle dasselbe. Das ist so meine Kritik daran.
Ja, sie kommen alle nicht so richtig damit zurecht, aber sie haben also alle unterschiedliche Herangehensweisen am Ende.
Ja, also insbesondere diese Storyline mit dem Ehepaar, mit diesem lesbischen Ehepaar, das war, da habe ich mich auch gefragt, so, also das ist,
hat das gar nichts reingebracht.
Aber ich muss sagen, dass ich die Storyline, da wurde ja. Ich glaube, da gab es fast keinen Dialog.
Ja,
aber was die so schauspielerisch und inszenatorisch rübergebracht haben, so diese Beziehung zu inszenieren, ohne dass man so viel von denen weiß, da hat man trotzdem direkt mitgefühlt, ohne viel erzählen, also ohne viel labern zu müssen.
Ich finde es allerdings auch wichtig, bei Figuren irgendwie was zu haben, woran ich mich klammern kann, woran ich mich festnageln kann, um mich mit denen zu identifizieren. Und da in der Storyline hat es mir leider gefehlt.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, also wer zum Beispiel mal Maggie gesehen hat mit Arnold Schwarzenegger, das hat ein sehr ähnliches Thema. Da geht es um eine Tochter, die halt langsam, sehr, 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 sehr langsam zum Zombie wird und einen Vater, der halt das nicht verarbeiten kann, der sich dagegen wehrt und so weiter, aber es ist halt unaufhaltsam. Colin ist, glaube ich, auch so ein Film, der sich um ein ähnliches Thema dreht. Also das gab's schon mal und wir haben den Film ja auch in unserer Jury besprochen, der war ja Teil dieses Wettbewerbs und der hat die Jury extrem gespalten. Es gab auch sehr viele Leute, die den wirklich zum Kotzen fanden, die den auch sehr zu langsam fanden und fanden das ja gar nicht. Und es gab halt ganz das genaue Gegenteil, Leute, die sagten, das ist filmisch so spannend, was hier passiert. Und ich habe mich so darin wiedergefunden und meinen Verlust.
Es sah auch wirklich gut aus.
Ja, ich finde aber auch, bei mir reicht es schon, es ist so diese skandinavische Schwermut, diese Melancholie, die rübergebracht wird. Und das reicht mir manchmal schon alleine schon für so einen Film aus, um den für mich auf so einen auf den Podest zu heben.
Und hier wieder Renate Reinzweig in der Hauptrolle.
Genau.
Das muss ich nochmal erwähnt haben. Ja. Das ist, ich finde wirklich inszenatorisch wirklich sehr gut abgeliefert alles, nur dann eben ein bisschen zu viel an Inhalt.
Also es gibt ja durchaus auch die Leute, die Filme vor allem wegen Plot gucken und finden, dass so ein Plot immer überraschend und twistreich sein muss und spannend sein muss und so weiter. Das ist dieser Film, das ist das genaue Gegenteil.
Ja.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, eine Szene darin, die will ich jetzt nicht spoilern, hat mich so extrem gepackt und hat emotional sehr viel mit mir gemacht. Und was ich noch Musik? Auch noch...
Bitte? Die mit der Musik?
Ja.
Meinst du das mit der Trompete?
Was für eine Trompete, was?
Egal.
Nein, nicht das mit der Trompete. Da musste ich lachen, kurz.
Nee, ich meine hier ein Kaninchen.
Ja. Aber was ich auch noch sagen
möchte, für alle, die den Film nicht gesehen haben, absolut keine Ahnung, die sitzen gerade da, was zur Hölle lauern.
Ja, und das sind sie, die meisten haben den nicht gesehen, weil auch der hat noch leider kein Startdatum, aber der wird auf jeden Fall auch hier in Deutschland starten, in irgendeiner Form.
Das ist so ein richtiger Programmkinofilm.
Ja, definitiv, den man so eigentlich nachts auf so einem Festival sieht. Und das, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass das auf einem Buch basiert und das Buch wurde geschrieben von John Ajvide Lindqvist. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, das ist allerdings ein Schwede und kein Norweger. Und der hat auch das Buch geschrieben zu So finster die Nacht, Let the Right One In. Und das ist ebenfalls ein skandinavischer Horrorfilm, den ich wirklich allen empfehlen möchte, den ich bockstark finde.
Der auch so guck was Besonderes erzählt und das dann auch in ein Drama packt.
Allerdings halt bei weitem nicht so langsam. Und ja. Und dieser Lindquist hat auch irgendwie an den Drehbüchern mitgearbeitet.
Ich muss auch sagen, ich fand das Ende von dem Film. Also es gibt dann noch so eine Entwicklung, wo man sich auch die ganze Zeit fragt, passiert sowas und dann
nicht spoilern, Jonas.
Da passiert etwas. Und das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade.
Ja.
Das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen.
So, findest du den auch, könnt ihr übrigens bei Freevee gucken.
Spannend, ja, guckt den. Also wirklich. Wenn ihr mit einem Filmtipp rausgeht,
guckt so mit Werbung?
Ja, den könnt ihr mit.
Ich glaube, das geht mir ziemlich witzig vor, wenn dann plötzlich dieser schwere Film kommt und dann kommt da irgendwie so
hi.
Kaugummi-Werbung.
Ja. Aber hey. Kommen wir mal von diesem Film zu einem in den USA ziemlich gehypten Film.
Wo es auch einen Giovanni gibt.
Wo es auch einen Giovanni gibt, tatsächlich. es gibt einen Giovanni, nämlich.
Aber er ist kein Pfefferbrötchen.
Er ist keine Pfefferbrötchen. Er hat diesen Film mit einem Pfefferbrötchen gedreht. Denn es geht um Giovanni Ribisi, den er als Schauspieler aus zahlreichen Seth MacFarlane-Produktionen auch irgendwie kennt.
Oder Soldat James Ryan.
Oder der Soldat James Ryan. Und der ist einfach mal für den folgenden Film, nämlich Strange Darling, Kameramann gewesen.
Das ist wild. Das ist richtig, richtig wild.
Vor allem, das ist auch sein Debüt als Kameramann.
Ja. Das ist wirklich, das ist so weird, dass so ein wirklich seit Jahrzehnten schon bekannter Schauspieler, der in vielen, vielen großen Filmen mitgespielt hat, immer so als Nebenfigur meistens, dann plötzlich an der Kamera sitzt von dem Film.
Es ist wirklich crazy.
Und dann sogar auch noch auf 35 mm, also noch nicht mal in so einer Digitalkamera, die verzeiht,
sondern
in einem Analogfilm.
Genau, was ja aber auch in diesem Film, in Strange Darling, gibt es am Anfang einen riesigen Texteinblendung. Dieser Film wurde komplett auf 35 mm gedreht. Also wirklich,
hab ich noch nie gesehen.
Es wird dir so on the nose gedreht, wir sind edgy.
Das ist schon sehr cringe. Das hatte, der gesamte Film hatte auch meiner Meinung nach, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, Studentenfilm-Vibes.
Ja.
Im negativen Sinne.
Ja.
Worum geht's denn überhaupt?
Ja, Strange Darling.
Also es geht darum, es ist ein Film, der aktuell in den USA auf jeden Fall sehr gehypt wird. Und wenn ihr auf TikTok oder sonst irgendwo unterwegs seid, kommen die in diesem Film auch nicht vorbei. Denn es ist so ein richtiger Festival-Horror-Hit aktuell. Und hoffentlich kommt er auch noch irgendwie rüber, weil der Hype ist schon sehr groß. Und es geht um einen Mann, der eine Frau verfolgt.
Punkt. Ja.
Ja.
Punkt.
Kann man so sagen.
Mir sollte man auch nicht verraten.
Das ist ja der Text ganz am Anfang. Es ist ein Serienkiller.
Genau, es ist ein Serienkiller. Und hier wird eine Frau verfolgt.
Und der Film wird in 6 Kapiteln erzählt, die
nicht chronologisch sind
und die dann immer so ein bisschen mehr Informationen preisgeben.
Genau.
Genau, dann folgt irgendwie es fängt mit einem Kapitel mittendrin an, geht dann eventuell ein Ende oder ein Anfang und so weiter hin und springt hin und her in seiner Chronologie. Und dementsprechend wird er auch sehr oft mit, es ist natürlich, riecht und stinkt und hört sich das alles so sehr nach Quentin Tarantino an, so gerade wenn man das mit Pulp Fiction oder sowas vergleicht oder
Reservoir Dogs. Es gibt auch so eine Verfolgungsjagd, die könnte 1:1 aus einem Tarantino-Film sein.
Ja, Leute, die in den Kofferraum gepackt werden und all sowas natürlich. Und ich finde aber dennoch, ne, obwohl dieses prätentiöse Entirely Shot on 35mm Film eingeblendet wird und obwohl übrigens, wir sollten auch mal darüber reden, dass Giovanni Ribisi auch so richtig krasser Scientology Mitglied ist.
Nein,
nicht Giovanni.
Nicht Giovanni. Aber der Film sieht meiner Meinung nach wirklich gut aus.
Ja.
Ich finde die Ausleuchtung und den Look und vor allem diesen sehr grainy Look, ich finde den Wahnsinn.
Ja, der sieht echt gut aus.
Der sieht wahnsinnig gut aus.
Wirklich gut aus. Das kann man in diesem Film definitiv nicht nehmen.
Ja, es ist so ein früher Tarantino-Film, wenn man keinen Tarantino-Film will, quasi. Also es ist so Tarantino so light.
Das
quasi.
Stimmt. Und vor allem hier Kyle Gallner als der Typ, der hier Willa Fitzgerald, also ihre Figur, verfolgt. Beide machen das auch wirklich extrem gut.
Ja, extrem gut.
Also,
die Schauspieler sind extrem gut.
Also das kann man da auch. Also Kyle Gallner kennt ihr vermutlich aus Smile, als den Cop aus Smile. Oder Alper hat auch noch gesagt, hier eine
Dinner in America. Fantastischer Film. Ich finde den, ich liebe den.
Ja. Ja, der ist noch die ganze Zeit auf meiner Watchlist.
Guck den unbedingt, ja.
Den habe ich noch da drauf. Allerdings ist dieser Film gar nicht so gut. Und das liegt an etwas, das wir nicht verraten können, weil das wäre wirklich ein krasser Spoiler.
Was ist denn mit Jonas?
Jonas.
Ich fand den tatsächlich gut.
Du fandest ihn gut,
ja. Okay. Ja, also ich fand den halt super spannend inszeniert und so. Der spielt ja auch viel mit Erwartungshaltung und wie er.
Hast du das nicht gegen den Wind gerochen?
Nein.
Du hast den Twist nicht gegen den Wind gerochen?
Nein.
Wirklich, wir haben darüber in unserer Reihe geredet mit einigen Leuten und alle haben so gesagt, boah, ich hätte dir den Film, wie das
verläuft. Ja, dann bin ich halt dumm, keine
Ahnung. Nein, bist du natürlich nicht, aber ich fand das so offensichtlich, was da passieren wird.
Ja. Nee, ich mochte es halt auch, wie welches Kapitel, ne, in welcher Reihenfolge die erzählt wurden und was die dann so revealed haben. Mhm. Das fand ich schon spannend. Aber ich habe das Gefühl, wenn man den dann nochmal anschaut, dann wirkt es wahnsinnig konstruiert.
Natürlich, ja, selbstverständlich.
Das Problem ist, glaube ich, auch, dass dir gesagt wird, es sind 6 Kapitel und dann war ich automatisch da drin, okay, wir haben das Kapitel schon gesehen, das Kapitel schon. Ja. Und das heißt, das bleibt nur noch das eine Kapitel, jetzt bleibt nur noch Kapitel 5 übrig.
Ist ja Teil des, soll ja Teil des Spaßes sein.
Ja, aber, ist, ja. Ja, ich fand das auch ein bisschen nervig.
Ja, verstehe ich. Aber ja, wir können nicht über, also es beginnt, also es. Es, wir müssen da über Schlüsselszenen sprechen, die Spoiler werden, das geht
das
nicht.
Ist wirklich, das ist,
weil das sind wirkliche Spoiler,
das sind,
nicht
also,
so Light-Spoiler.
Also das heißt, wenn der Film hoffentlich nochmal rauskommt, werden wir dann nochmal drüber ausführlich reden und erzählen, warum wir diesen Film nicht so gut finden.
Ja.
Optisch kann man sich diesen Film auf jeden Fall geben.
Ja, ja,
definitiv. Das können wir sagen. Inhaltlich
müssen wir drüber reden.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Aber allein fürs Schauspiel und den Look ist es schon wert, den Film zu sehen.
Genau, und ganz ehrlich, für den Hype nimmt man auch mal gerne mit, dass man mitreden kann, kann man sich diesen Film, glaube ich, einfach mal anschauen. Ein Film, den ihr beide gesehen habt,
ja,
den ich nicht gesehen habe,
ja,
den ihr aber komplett Grütze findet,
ja,
ist ein Film namens Project Silence.
Ja.
Und ich finde, das ist, klingt schon nach so einem sehr generischen Titel, muss ich sagen.
Ja.
Das klingt.
Es ist aber halt auch ein südkoreanischer Film.
Okay.
Deshalb.
Was heißt es schwer zu übersetzen?
Die Übersetzung ist ja immer noch ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, es geht um Killerhunde.
Was?
Es geht um, also es ist eine,
aber es geht um Killerhunde auf einer Brücke.
Auf einer Brücke.
Was? Im Nebel.
Es kommt zu einem riesigen Unfall auf einer Brücke und dann bricht auch noch so ein LKW.
Also der gesamte Film spielt nur auf einer Brücke.
Wir spielen nur auf einer Brücke.
Ja. Okay.
Und es,
und ein Brückenspiel.
Da ist sowohl ein LKW, der so toxische Gase transportiert, die sich dann um die Brücke herum sammeln, sodass man da nicht weg kann.
Du darfst aber nicht den explodierenden Hubschrauber vergessen, der dafür sorgt, dass die Brücke abgeschnitten wird auf
der Seite. Genau. Man wirklich abgeschnitten ist.
Okay, warte, das klingt so, als ob sehr viele Zufälle irgendwie zusammenspielen.
Ja. Es gibt eine Szene, okay, sorry, weißt du was? Ich spoiler Project Silence. Ich
glaube,
der wird in Deutschland auf Blu-ray erscheinen und der ist halt auch wirklich, also, ihr seid vorgewarnt, falls ihr auf südkoreanisches Kino steht. Und es gibt noch einen Grund, den Film zu sehen. Und das ist jetzt aber wirklich traurig und es tut mir leid, bevor ich jetzt diesen Film zerreißen werde. Und es tut mir wirklich leid, weil das hat mich wirklich auch berührt, als ich das mitbekommen habe.
Ja.
Der Hauptdarsteller Lee Sun-kyun, sorry, falls ich den Namen gebutschert habe. Den kennt man vielleicht auch aus Parasite. Der spielt da den Vater der reichen Familie. Und der hat in dem Film Sleep die Hauptrolle gespielt, den wir auch auf dem FFF gesehen haben. Der viel, viel besser ist als Project Silence. Der ist tot. Der ist gestorben. Das tut mir leid, das hier mitzuteilen. Das hat mich auch wirklich sehr berührt. Und das ist wahr, sein einer seiner beiden letzten Filme. Also ich glaube, der letzte oder der vorletzte, posthum erschienen.
Hast du auch die Hintergründe dazu gehört, zu seinem Tod?
Ja, ja. Das macht das Ganze ja noch tragischer sogar.
Ja.
Es war ein Suizid.
Genau. Also es wird angenommen, dass es Suizid ist, weil er in seinem Auto tot aufgefunden wurde.
Ja.
Und wie es dazu kam, ist halt auch ziemlich traurig, weil ihm wurde vorgeworfen, dass, also bei ihm wurden illegale Drogen gefunden und dann wurde halt ihm vorgeworfen, dass er die konsumiert hat, gekauft hat. Er hat gesagt, dass er von einer Frau quasi dazu aufgefordert wurde, das zu nehmen und dass sie das ihm da so ein bisschen so zugeschoben hat.
Okay.
Und es entstand halt so ein riesiger öffentlicher Druck auf ihn, weil der so als Familienmensch nach außen so präsentiert wurde und generell so in Südkorea. Die Gesellschaft hat halt so ein hohes moralisches Erwarten an so öffentliche Figuren.
Ja.
Und das hat sich halt so einen großen Druck aufgebaut und das könnte vielleicht ein Grund sein, dass das passiert ist.
Klar.
Der hat dann auch ein Ausreiseverbot gehabt und sowas.
Kann man nur mutmaßen, aber ja, das ist halt äußerst traurig, ne?
Das wurde halt durch die koreanischen Medien durchgezogen.
Ja. Das ist halt der traurige Hintergrund dieses Films. Kommen wir aber wirklich zu dem Film zurück und dann beginnt wirklich das, also dieser Film bröckelt schon in den ersten Sekunden völlig auseinander, finde ich. Also es ist halt diese völlig absurde Situation auf der Brücke. Es gibt auch diese Szene, die ich wirklich, die ist allerdings sehenswert, wie wirklich ein Auto nach dem anderen in dieser Karambolage da so reinrattert. So als,
das ist so witzig, jetzt trinkst du, jetzt hört's auf und dann geht's noch weiter und geht noch weiter und es hört einfach nicht auf.
Es ist ein Autounfall nach dem anderen, so innerhalb von, ne? Und ich hatte ja vor ein paar Wochen
noch das triggern auch noch ein bisschen.
Es ging, war okay. Aber also das ist auch, ne, es ist natürlich auch nebelig da, sehr nebelig, sodass die Leute auch nicht sehen, dass vorne alle so ineinander krachen und dann krachen immer weiter rein. Dann kommt der LKW mit dem toxischen Gas.
Das war schon ein bisschen so Comedy-Elemente.
Ja, total. Und dann ist da halt auch noch dieses militärische Projekt, dieses geheime Militärprojekt von Killerhunden, die dann natürlich ausgesetzt werden.
Das Witzige ist ja, ursprünglich war dieses Project Silence dafür gedacht, dass die Hunde Menschen aufspüren.
Also in verschneiten, also nach in Lawinengebieten
und so. Genau. Sowas, ja. Und dass sich dann die USA und Europa eingeschaltet haben und dass dann, dass daraus ein Killerhunde-Projekt gemacht wurde. Dass ich gedacht habe, so, okay, jetzt werden die USA und Europa als die Bösen hingestellt.
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind es halt einfach Hunde. Also wir dachten auch wirklich, also ne, das wird, also man spricht ja immer von Creature-Feature und sowas. Und ich dachte auch wirklich, was kommen hier für Wesen? Werden das irgendwelche Aliens sein? Werden das irgendwelche genetisch mutierten? Hund gemixt mit Löwe, gemixt mit Blauwal, was weiß ich, irgendwie so ein Wesen sein, ne? Irgendwas super weirdes, krankes, ne?
Oder sowas wie in The Host?
Ja, sowas wie in The Host, ne? So ein riesiges Monster, bla bla bla. Es waren Hunde. Es waren einfach Hunde.
Moment, es waren richtig hässlich animierte Hunde.
Und das ist nämlich auch der, der funny Stuff. Wir sahen im Magazin vom FFF, da sind immer so Stichworte aufgedrückt. Und eins der Stichworte, das mir sehr ins Auge gefallen ist, war AI. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich habe sogar die Festivalleiterin, die liebe Frederike, gefragt, sag mal, was, kannst du mir sagen, was da jetzt AI drin ist? Und die so, wart den Film ab. Und ich kann es allerdings jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, auch nicht hundertprozentig sagen. Ich wäre allerdings auch nicht überrascht, wenn wirklich die CGI komplett, also KI wäre, weil so sieht es teilweise aus. Es gibt teilweise wirklich Bilder darin, die waren, da behaupte ich wirklich, wir würden die vielleicht besser. Die waren so grottenschlecht. Also wirklich, das habe ich, also sowas Schlechtes habe ich selten im Kino. Lange nicht, seit Scorpion King oder sowas nicht
okay,
mehr gesehen.
Okay.
Ansage. Wirklich schlimm. Und ich wäre sogar nicht überrascht, wenn mir jemand sagen würde, dass dieser Film mit einer KI, also von einer KI verfasst wurde.
Ja.
Weil die Handlung ist dermaßen generisch.
Wahrscheinlich also, war da nur ein Autounfall eigentlich ursprünglich geplant und die KI war dann so, noch ein Auto,
nein,
noch ein Auto,
700, noch ein Auto.
Ja. Ja. Ich hätte auch so irgendwas erwartet wie Train to Busan. Ja. Auf einer Brücke.
Das ist
weil es gibt auch so eine Vater-Tochter-Beziehung, die
ja.
nicht so ganz gut ist. Und dann über den Film finden die zueinander. Und dann, das ist auch ein hilarious, weil sie will eigentlich ins Ausland und da studieren. Und der Vater spart halt dafür. Und am Ende sagt sie, nein, ich bleibe jetzt doch bei dir.
So das Happy End, dass sie entscheidet, doch nicht ins Ausland zu gehen.
Oh mein Gott, wow.
Ja.
Das ist ja
aber sie rappt angeblich. Und wir hören
ja, genau, sie rappt angeblich und man also das wird nie wieder aufgegriffen, außer dass der Vater sagt, das sollst du nicht tun.
Ja, nein, da gibt's das beste Filmzitat aus dem Film. Da sagt er, lerne, rappe nicht, lerne.
So, ja. Und sie mit ihrem Luciano-Poster zu Hause.
Ja. Nein. Haben das deine Eltern auch gesagt, Alper?
Ja.
Lerne Alper, nicht zu rappen.
Auf zu rappen.
Und du hast gerappt. Du hast
gerappt. Ich hab gerappt, da fing das Problem an.
Das Witzige ist, hier ist tatsächlich einer der Drehbuchautoren von Train to Busan
ja.
am Berg gewesen. Das, ja, das ist crazy.
Und ich hatte gesagt so, ey, guck mal, ich habe eine Idee. Mach doch Train to Busan bloß auf einer Brücke mit Hunden.
In richtig das ist scheiße.
Ja. Arbeit beendet.
Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand den Comic Relief Typen. Es gibt so einen Abschleppfahrer, der da so in diese Situation reingerät, der super weird ist. Der
kleinen Hund hat auch noch.
Der auch einen kleinen
Hund. Richtigen Hund, der nicht animiert ist.
Ja. Ja. Und der die Figur fand ich anfangs nervig und die ist mir komplett ans Herz gewachsen über den Film und den fand ich sehr lustig. Aber ja. Es ist wirklich ein.
Ja. Ein Film, den man nicht.
Also es ist absurd zuzuschauen, wie du die ganze Zeit durch das Bild so Hunde in Lichtgeschwindigkeit fast schon so durchspringen siehst, wie die Leute anfangen.
Das ist
hilarious.
Ja. Es ist auch echter Trash, weil das nicht als Trash geplant war, sondern wirklich so ein bisschen auch, finde ich, einen ernsten Anspruch hat.
Das sieht auch nicht so aus, als ob das so günstig gewesen
wäre. Ja, absolut.
Vor allem dieser Crash, allein das schon, die Szene ist, glaube ich, schon sehr teuer gewesen.
Deswegen ist das absoluter Edeltrash und ich finde, dieser Film ist so ein bisschen auch der Beweis dafür, dass gerade in solchen Filmen die Qualität, also der Spaß mit den Antagonisten steht und fällt. Weil wenn das nicht so komische, super hässlich designte Hunde gewesen wären.
Was für eine Rasse?
Ach, jetzt fragst du mich, das sind irgendwelche Doggen, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht, weißt du das?
Das wäre so funny, wenn das so Killer-Dackel wären oder so.
Ja, das wär witzig gewesen. Ja, aber wenn das so ein, keine Ahnung, ich habe wirklich was Krasses erwartet. Weirde Alien-Wesen, irgendwie sowas. Wenn es sowas gewesen wäre, wäre ich hin und weg gewesen, hätte alles akzeptiert, jede Schwäche. Aber es waren wirklich einfach so straight up, einfach so normale Hunde.
Okay, darf ich kurz erfahren, wie die Hunde sterben? Oder sterben die Hunde überhaupt?
Ja, teilweise.
Es gibt ja auch super witzige Szenen, wie dann zum Beispiel einer dieser Soldaten versucht, die wieder einzufangen und die dann rumschleudert und denen einen raufgibt und dann in so einen Transporter reinschleudert.
Also sie kämpfen auch gegen die Hunde und treten die und so weiter. Ja, ne? Also das ist auch alles so ein bisschen. Da ist mir auch mein Hundeherz halt auch so ein bisschen. Aber Ja, es gibt natürlich eine Hündin, die so die Mutter von allen ist, die dann auch so die Anführerin wird, die aus irgendeinem Grund haut die dann mehrmals zu ihren, nicht aus irgendeinem Grund, es gibt einen emotionalen Grund, warum die das macht, aber sie haut so ihren Kopf immer wieder gegen die Wand und hat dann so Blut auf der Stirn und dann weißt du, ah, das ist der Anführerhund. Mhm. Ja. Ja, Project Silence.
Okay.
Ja, wir sollten lieber still sein, was diesen Film angeht.
Okay, ja, dann ist, es gibt noch so eine, fast schon so eine Post-Credit-Scene, wo dann ein Hund dann so am Strand mit so einem anderen kommt und, Project Silence Teil 2.
Ja, kommen wir mal von wirklich Edeltrash zu einem richtig guten Film, der auch den Publikumspreis gewonnen hat
bei uns. Den Fresh Blood Award, der, da sind Filme drin, die ein Erstlings- oder Zweitlingswerk sind. Also es ist der erste oder zweite Film der jeweiligen Regisseurin oder des Regisseurs. Hier ist es eine Regisseurin, es ist Ariane Louis-Sess, eine Kanadierin, die mit so Kurzfilmen auf Filmfestivals also bekannt geworden ist. Und das ist ihr erster Langfilm.
Und es gibt noch eine andere Besonderheit zum Film.
Ja,
was denn? Wir durften ihn dieses Jahr präsentieren auf dem Fantasy
Filmfest. Genau. Das heißt, unser Film, den wir präsentiert haben, hat auch gewonnen. Also ich fühle mich auch ein bisschen stolz.
Ja, auf jeden Fall.
So ein klein wenig. Nee, aber es sind sehr viele auf uns zugekommen und haben ja auch gemeint, ey, das war ein richtig toller, süßer Film. Und ich finde, süßer Film beschreibt es auch so wirklich gut. Es ist so, auf 90 Minuten ist es die Geschichte einer Vampirin, die nicht töten möchte. Also die keine Lust hat, Menschen auszusaugen. Und dann verliebt sie sich auch noch in einen Menschen.
Das ist lustig, sie hat eine Krankheit, die vom Vampirarzt auch diagnostiziert wird, nämlich Empathie.
Ja.
Das ist ihre große Schwäche.
Das ist auch wirklich, ist die größte Krankheit der Menschheit. aber ich finde, das ist wirklich so eine richtig schöne Rom-Com eigentlich. Die so ein bisschen
perfekte Mix aus Drama und Comedy.
Genau, und es hat so auch wirklich, wenn ihr Fünfzimmerküche sagt, also What We Do in the Shadows liebt, dann werdet ihr, glaube ich, auch sehr viel Spaß mit diesem Film haben, der nicht ganz so viel Comedy-Elemente drin hat, aber der hat wirklich so die perfekten Vibes für die Spooky-Season und ist so ein richtig schöner Herbst-Horror-Film.
Und ich finde die Hauptdarstellerin Sarah Monpetit, ich glaube, ich kenne wenige Personen, die so cool sind wie sie.
Ja,
ich saß neben Xena und ich sehe danach, ich will auch so cool sein wie die.
Also das ist auch, ich mochte den ja auch, als wir den vorab gesehen haben und habe mich sehr gefreut, dass wir so einen tollen Film präsentieren dürfen auf dem FFF. Die Sache ist aber, war dann doch auch überrascht, wie ich dachte, bei der breiten Masse kommt der vielleicht nicht so gut an, aber der kam richtig gut an auf dem Festival, ja.
Das heißt, mich sehr gefreut. Hoffentlich kommt der auch noch hier irgendwie raus. Also in UK kommt der schon am 24.10. auf DVD und Blu-ray raus. Hoffentlich kommt der dann auch hier daraus.
Ja.
Hoffen wir mal.
Humanist, Vampire, Seeking, Consenting, Suicidal Person. Nicht der einfachste Titel.
Mach das mal. Und wir kommen mal kurz zur. Ich habe das jetzt mal geclaimed für uns, weil das YTT macht das ja schon längst nicht mehr. Die Kommentare-Kommentiershow.
Nice. Kommentare-Kommentiershow.
Das heißt,
ich habe das früher auch mal geschnitten, also dann können wir das ruhig übernehmen.
Ja, ich habe gestern auch Phil Laude gehört im Kino und Lenny auch. Ja. Und wir haben Transformers One gesehen.
Ja, Phil Laude. Spricht Phil Laude mit.
Ja. Genau.
Und er macht das besser als Kristall.
Das ist jetzt genug Grund, dass wir das machen.
Genau, und da lesen wir ein paar Kommentare aus dem letzten Podcast vor. Und einer der absoluten Top-Kommentare war: Weihnachten plus Herr der Ringe plus CSB gleich, das könnte episch werden. Einmal, um das einzuordnen, wir haben nämlich die Idee
von Mirch 4069.
Genau, vielen lieben Dank für den Kommentar. Und wir haben diese Idee mal gedroppt, dass Jonas und Xenia doch einfach mal.
Hat sie das einfach ohne uns
so? Ja, haben wir eigentlich schon mal so. Also eigentlich ist es auch schon. Das ist beschlossene Sache ja eigentlich auch schon.
Wir haben darüber mal gesprochen.
Genau. Ob ihr beide vielleicht Bock hättet, die Herr der Ringe-Trilogie zu besprechen nochmal.
Das ist so ein Thema, das verfolgt mich schon seit Xenia angefangen hat hier bei CSB. Und wir haben schon öfter mal drüber gesprochen. Aber
ich will keine Aber
hören. Ich will auch keine Aber hören.
Das Ding ist. Ne?
Aber externe dann.
Also das erste ist immer so die Zeit zu finden und das zweite ist, man will diesem Werk halt gerecht werden und das ist halt so übergroß und in welcher Form wir das machen wollen, ob wir das zum Beispiel machen wie eine Cold Mirror, die dann 5 Minuten rausnimmt und dann das immer im Detail erklärt oder ob man 15 Minuten nimmt oder ob man den ganzen Film nimmt und
dann im Podcast. Dann sind wir aber 5 Jahre damit beschäftigt.
Ja, ich dachte auch.
So, wo ist das Problem?
So eine Stunde oder anderthalb dachte ich, dass
Weißt du, wie lange ich für eine Folge Rings of Power war?
Ja,
also ich glaube schon, dass das was dauert.
Ja, aber eine Folge Rings of Power ist eine Stunde. Du kannst ja eine Stunde aus Herr der Ringe nehmen und immer
dann. Ja, gut. Ja, aber bei Extended
Cuts müssen ja auch nicht die Extended Cuts sein.
Man ich, kann, mag, ich bin auch kein.
Man könnte auch sagen, wenn du jetzt die Leute da draußen fragst, was es sein muss, dann ja, müsste es die
das Extended
Cut sein.
Ja, ja. Ich sage hier immer Extended Cut schmeckt schmendisch matt.
Sage ich auch immer.
Ich will auch mal von Herr der Ringe noch den Snyder Cut.
Ja, auf jeden Fall. Länger und in Schwarz-Weiß.
Aber hier, du bist auch nicht fein raus aus der Sache. Oh.
du bist nicht
fein. Arojairus hat nämlich geschrieben: Ein Lord of the Rings Extended Cut Kommentierung von Alper, Jonas und Xenia als Weihnachtsspecial. Ich werde wieder anfangen, an den Weihnachtsmann zu glauben, wenn das wirklich kommen sollte. Ja, Alper, ne? Jetzt, bist also, du jetzt noch bei Extended Cut? Schmeck Extended Cut?
Die Sache ist ja einfach nur, dass ich mich halt in Herr der Ringe, klar, also ich glaube schon, dass ich mich überdurchschnittlich gut auskenne im Vergleich zum Durchschnitt, ne? Zu der.
Im Vergleich zu mir auf jeden Fall.
Ja, aber.
Wie viele Ringe der Macht gibt es, Alper?
Ja. aber das, 9. Aber das ist halt, war richtig, oder?
Was? Nein.
7? Sind 7?
12. Auch, ja. Das sind alles richtige Antworten, aber du musst doch alles zusammenzählen.
Es sind 9, 7, 3 und 1. Nein, ja. Was? Doch, war das ja, richtig? Ja, 9, ja. 7, 3 und 1. Okay, sorry. Aber, ach so, stimmt, wegen 1973, ne?
Ja.
Ah ja. Ja, aber siehst du, da fängt es halt an. Also ich kenne mich einfach in Herr der Ringe nicht gut aus. Und ich glaube, Leute hätten einfach keinen Spaß daran, wenn ich dabei sein würde. Ich kann halt einfach nur so ein bisschen was zum Filmischen und so weiter erzählen. Aber
das ist ja auch interessant.
Ja, aber es ist halt nicht wie bei Game of Thrones, ne? Wo ich behaupten würde, mich dann, also da kenne ich mich deutlich besser aus.
Aber ja, wir, wir schauen mal, was wird, ne?
Aber ja, auf jeden Fall wäre ich dann auch dabei. So ist es nicht.
Okay. Ja,
das sage ich.
Ja, also, ne, wie gesagt, das ist jetzt nicht schon eine neue Idee. Ich finde den Vorschlag auch sehr gut. Das ist nur so dieses. Ich glaube, Xenia und ich, wir müssen uns wirklich mal eine Stunde zusammensetzen und brainstormen und was, überlegen, wie man das was könntet, man da machen könnte.
Ey, es wäre für uns alle.
In welchem Rhythmus das dann rauskommt, weil wir haben ja auch mal auf unserem früheren Kanal haben wir auch angefangen, Game of Thrones so 5-minutenweise, häppchenweise zu analysieren.
Das hat voll gut funktioniert.
Das hat Spaß gemacht, aber. Irgendwie ist es dann auch im Sande verlaufen.
Aber du musst ja auch nicht bei Herr der Ringe in 5 Minuten Schritten gehen. Also du kannst auch sagen, wir machen gehen eine Stunde
Sekunden.
Durch den Film.
Sekunden.
5 Sekunden. Herr der Ringcast. Ja. Aber ihr merkt es, Leute, ihr merkt es da draußen. Wir, also Lenny und ich, versuchen, Jonas und Xenia zu überzeugen, aber ich verstehe auch absolut, dass das ein Riesenthema ist, dass es ein Riesenbatzenarbeit ist.
Dein Maul.
Was denn? Warum? Warum? Was soll ich jetzt falsch gesagt?
Du willst mich jetzt hier in so eine Situation reintreiben, dass ich das machen muss.
Nein. Okay, nein, ich nein, weiß nein, ja, was das für eine Arbeit ist.
Ja.
Und ich wäre ja auch sogar auch am Start, ne, wenn, ja, das, wenn das, wenn ich soll.
Oder wir machen es einfach so, Lenny macht das jetzt alleine, weil er die Kommentare rausgesucht hat.
Scheiße.
Ja.
Ich komme mal einmal kurz zu dem Wochenstart der Woche, Megalopolis. ich habe eine Kritik dazu gemacht, die könnt ihr euch gerne angucken. Ich mag den Film nicht. Alper, sag mal, wie fandest du den Film?
Ja, du hast ja deine Kritik gemacht und ich kenne die natürlich. Und ich fand, das war ein sehr interessantes Kinoerlebnis.
Mhm. Ja,
ich finde, das ist so ähnlich wie bei dem Don Quixote-Film von Terry Gilliam.
Den mag ich aber.
Den magst
den
du?
Den mag ich sogar.
Der ist auch mit Adam Driver
ja, übrigens. Adam Driver hat echt so ein. Ja. Der klappert wirklich alle alten Regisseure nochmal ab. Hier auch Michael Mann, Ferrari hat er auch ja, nochmal gemacht und spielt dann leider nicht in den besten Filmen von diesen Regisseuren mit. Ja.
Ich finde halt, ich saß halt da auch bei dem, wie hieß er, Who Killed Don Quixote? Ne?
Ja, genau.
Who killed. Ich habe mich da auch wirklich gefragt, so, okay, wir warten jetzt seit 30 Jahren auf den Film? Ist das ja, so? Also da war so dein letzter Film, an dem du ein Jahr gearbeitet hast, besser?
Ja, der ist auch wirklich nicht gut, aber ich hatte damit sogar halbwegs Spaß im Gegensatz zu Megalopolis.
Ja, bei Megalopolis ist ja die Entstehungsgeschichte ähnlich. Francis Ford Coppola, der legendäre Regisseur von Filmen wie Apocalypse Now, Der Pate, The Conversation und so weiter und so fort, hat halt 30 Jahre dann gearbeitet und
40 Jahre
sogar, ja. Und hat jetzt insgesamt auch super viel eigenes Geld reingebuttert und das Budget des Films sind irgendwie 120 oder 130 Millionen Dollar. Irgendwie also so.
Teile seiner eigenen Wein.
Sorry, der hat sein Weingut verkauft,
das, ne? Das Produktionsbudget ist 120 Millionen?
Ja.
Okay, dann kommt ja noch mal
Marketing- und er musste nämlich 20 Millionen, weil Lionsgate hat gesagt, wir wollen da kein Geld für ausgeben für die Vermarktung, du musst das selber tragen. Wir bringen den Film nur heraus. Und deswegen musste Francis Ford Coppola noch mal 20 Millionen obendrauf bezahlen für Marketing.
Das ist heftig. Und ich finde, man muss diesen Mut und diese künstlerische Aufopferung
aber
und
auch ein bisschen Dummheit leider. Es ist wirklich auch leider ein bisschen Dummheit auch dabei.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber es
habe ich nicht gesagt. Ich gehe da anders. Ich sage, ich möchte diesen kreativen Willen loben.
Ey, oh mein Gott, auf jeden Fall, aber es ist auch sehr viel Dummheit dabei.
Es ist halt das, was man eigentlich so an Filmunis und so weiter so mit als erstes beibringt, so nutzt nicht euer eigenes Budget. Ja. So, nutzt nicht euer eigenes Budget. Ich weiß, ihr seid Feuer und Flamme dafür, ihr brennt für diesen Film, für eure Idee und so weiter, aber Leute, das ist nicht immer die beste Idee. Auf der anderen Seite, es kann halt auch sowas wie Rocky
entstehen. Es ist Francis Ford Coppola, ich glaube nicht, dass der jetzt am Hungertuch nagen wird.
Ja, das ist eben auch nochmal das andere Thema. Ich finde, es ist so einfach, diesen Film zu zerreißen von Budget, dann den ganzen Problemen am Set, dem Verhalten von Coppola, das ja wirklich dauernd irgendwie in den Schlagzeilen war, weil er jetzt dieses oder jenes gemacht hat. Und dann dieser unfassbar peinliche Fauxpas mit den KI-Reviews, als von lebenden Filmkritikern Zitate zu Der Pate eingeblendet wurden, die falsch waren, weil sie eine KI ausgespuckt hat, wo dann die Kritiker gesagt haben, Moment, das habe ich so nie irgendwo geschrieben oder gesagt, plus diesem Narrativ, das in den Trailern schon aufgebaut wurde, dass Der Pate ja seinerzeit auch schon kritisiert wurde und dann ein Meisterwerk war. So mit dem Narrativ, oh, achtet nicht darauf, dass Megalopolis gerade von allen zerrissen wird, so, das ist ein Meisterwerk. Ich stimme dir komplett zu, Lenny. Ich fand diesen Film vorne und hinten nicht gut.
Sieht auch scheiße aus, müssen wir wirklich sagen.
Seh ich auch so. Ich finde, das ist auch ganz viel auch inhaltlich. Das ist bedeutungsschwangeres, so möchte gern hochphilosophisches, wirklich Geschwätz ist. Und ich bin sonst jemand, der eigentlich für diese tiefschürfenden und tieftragenden Filme immer was übrig hat und da eine große Schwäche für hat. Hier aber nicht, wenn random auf Latein gewechselt wird und dann aber auch das, worum es geht in dem Plot, null erklärt wird. Wie zum Beispiel dieser Zauberbaustoff Megalon, für den es den Nobelpreis gab. Aber was das sein soll, wird zu keiner Sekunde erklärt. Oder was, warum das überhaupt besonders
ist. Das ist zu hoch, Alter.
Und dass Adam Driver einfach zaubern kann.
Dass er die Zeit anhalten kann. Das spielt auch fürs Narrativ so keine Rolle. Oder dass Megalopolis, das ist der Titel des Films, Megalopolis, es geht ja um eine, also ich habe die Handlung gar nicht erklärt, ganz kurz, es geht um eine Version von New York, die an das alte Rom erinnert. Und
New Rome.
New Rome heißt diese Stadt, genau. Und ja, die zerfällt und es gibt einen Star-Architekten, einen Wissenschaftler.
Caesar Catilina,
gespielt von Adam Driver, der Megalopolis aufbauen möchte. Eine Stadt in der Stadt, die das perfekte Utopia ist quasi. Und ja, ein Film, den man Megalopolis nennt, der sich um die Megalopolis dreht, die da gebaut wird, die perfekte Utopie einer Stadt, an der du 30 Jahre lang an diesem Projekt, 40 Jahre lang arbeitest. Und man kommt nicht auf die Idee, auch nur einmal sich zu fragen, was diese Megalopolis überhaupt sein soll und was daran die Utopie ist. Also ich finde, da wird halt ganz, also da entlarvt sich der Film, wie oberflächlich er ist, indem du null erklärst, was die Utopie ist, weil sie ständig nur so plakativ hingestellt wird. Da gibt es dann so Zeichnungen und Konzeptzeichnungen, die dann zu Leben erweckt werden und so weiter. Und alles, was man sieht, und du hast es in deiner Kritik schon erwähnt, ist, dass Leute nicht gehen müssen. Dass Leute auf so goldenen Gehfahrsteigen stehen und dann sich nicht bewegen müssen. Einfach nur, es gibt ein paar Hochhäuser und so, die so futuristisch aussehen. Und ich dachte mir, ja, also okay, also ist die Utopie, dass man nicht mehr gehen muss.
Alper, bist du schon mal dein Leben lang nicht mehr gegangen? Vielleicht ist es besser, als du denkst.
Was ich halt auch noch mal wirklich, wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, die wird immer wieder so reingeworfen, okay, die Leute haben jetzt hier so eine Vision, aber was die Vision ist, wird niemals erklärt. Also die verbinden sich da die Augen und stellen sich vor, wie die Utopie aussieht. Aber trotzdem wird ja niemals erklärt, was jetzt diese Utopie eigentlich ist. Und das regt einen so auf, weil es dreht sich so viel um diese Gestaltung der Stadt. Aber du weißt ja nicht, was da jetzt gestaltet wird. Warum wird das gestaltet? Und das regt einen so dermaßen auf.
Und mit den philosophischen Themen, die der Film halt da auch aufmacht, der beschäftigt sich null damit. Null. Null. Das wird so in den Raum gestellt und dann geht man zum nächsten Dialogfetzen über und das war's. Und es hat so die ganze Zeit so diesen, es gibt dir so diesen, es ist so ein Anblick von, es ist nur der Schein einer tiefschürfenden Diskussion in einem Film von Substanz, es geht nie in die Tiefe, nie, nie. Stattdessen siehst du halt zum Beispiel einen Shia LaBeouf, der sich da in wirklich um Hals und Kragen spielt und eine Figur spielt, die also einfach wirklich, die keinen Sinn ergibt, die so plakativ ist, die dermaßen karikaturesk böse ist, dass sie auf einen Baumstamm gestellt wird, der in Form eines Hakenkreuzes geschnitzt ist.
Ja. Und das, ich hab gehört, der hat so einen schönen Pferdeschwanz.
Ja, hat er auch. Und ganz ehrlich, du hast es in deiner Kritik nicht erwähnt, es gibt Titlecards in diesem Film. Es ist ein Kapitel untertrennt und dann wird da so ein Bild eingeblendet und ein Schriftzug. Und ohne Witz, das wirkt, als hätte es irgendjemand in der Nachtschicht mit PowerPoint gemacht. Und Leute, das ist ja so die Kritik, die viele Kritiker immer wieder so erreicht ist. Ja, kannst du es besser? In dem Fall kann man sagen, ja, das kann jeder besser. Das war so hässlich, das haben wirklich so, also Referate, die ich in der Schule gemacht habe, hatten besseres Graphic Design als das.
Okay, ich glaube, jetzt will ich allein den Film nur deswegen schauen.
Ja, und ich bin wirklich der Meinung, wenn hier nicht diese Entstehungsgeschichte dahinter stecken würde, wenn das nicht Francis Ford Coppola wäre, dieser legendäre Regisseur, wenn er nicht dann auch so Sachen gesagt hätte wie, er hat extra einen anti-woken Cast gecastet und so weiter. Wenn all das nicht drin wäre, würde sich niemand für diesen Film interessieren. Und ich glaube, niemand würde diesen Film loben. Mhm. Klar, es ist absolut bemerkenswert und geil, dass ein so außergewöhnlicher Autorenfilm mit so wilden Ideen ein Budget von 130 Millionen bekommt und so weiter. Aber meiner Meinung nach ist der Film wirklich auch nicht gut.
Aber glaubt ihr, das könnte auch sein, dass Francis Ford Coppola halt diese Vision hatte und das alles so überlegt hat, aber er hat es einfach nicht geschafft, das rüberzubringen?
Nein, das beginnt ja im Drehbuch komplett, die Fehler.
Nee, aber ich meine, dass er quasi diese Vision hatte, aber er hat auch nicht geschafft, das ins Drehbuch einfließen zu lassen. Wenn du dich 40 Jahre damit beschäftigst, dass du checkst das ja dann für dich in deinem Kopf, aber vielleicht schafft er es nicht, das aus deinem Kopf.
Ja, aber genau das ist ja das Handwerk.
Die
genau
Idee ist halt auch gar nicht mal so geil, sind wir jetzt mal ehrlich, so eine neue Stadt zu bauen, ist jetzt auch nicht so. Das Geilste.
Ja, aber genau das ist ja das Handwerk und die Kunst. Deine Idee, die du im Kopf hast, der tolle Film, es gibt ja, das ist ja das Problem von vielen
schlechten Filmen. Ja, aber vielleicht hat das ja einfach nicht geschafft.
Ja, aber das ist ja das Problem von schlechten Filmen, dass man es nicht schafft, das zu übertragen, was man
im Kopf hat. Aber das wäre tragisch. Das wäre richtig tragisch.
Fast jeder schlechte Film hat diese Tragik. Aber aber so funktioniert das halt, einen schlechten Film zu machen. Du schaffst es nicht, deinen Gedanken in die Realität zu übertragen. Und das hängt natürlich gerade beim Film an vielen, vielen Schrauben. Aber hier haben sich auch viele, viele Schrauben in die falsche Richtung gedreht. Ist meine Meinung zu Megalopolis. Also ich fand den wirklich auch, also es war ein einziges Fremdschämen über weite Teile. Und Lenny und ich haben schon sehr oft gelacht an Stellen, die nicht lustig sein sollten.
Es gibt wirklich einen Moment, das ist auch kein krasser Spoiler, aber es wird gesagt, na, wie geil findest du meinen Ständer? Also
die Leute sind auch nicht auf, also wirklich so explizit gemeint.
Ja, genau. Okay. So, und dann kommt danach wirklich der krasseste Scary-Movie-Moment, den du in deinem Leben gesehen hast. Es ist wirklich so peinlich, was danach passiert nach diesem Zitat.
Ich weiß gerade gar nicht.
Doch, mit dem Bogen passiert da was.
Mit dem Bogen, ja.
Das
war die beste Szene des
Films. Das ist wirklich, das war unglaublich. Ja, es kommt ein Bogen vor und das
John
ist wirklich.
John Voight.
Also, es ist aber wirklich so ein Spielzeugbogen. Es ist wirklich so, der ist comichaft klein, dieser Bogen, wirklich. Und es ist. Oh.
Und der schießt auf den Ständer.
Ja, und John Voight, der wirklich.
Nein, sein Ständer ist der Bogen.
John Voight, der wirklich, der auch seine, also der, ich glaube, ich weiß nicht, ob das alles improvisiert war, also der wirkt, als wäre er nicht anwesend im Film, mental. Das ist so,
als hätte er eine außerkörperliche Erfahrung. So.
Als ob man ihn wirklich so irgendwo, als ob man ihn dazu unter Drogen gesetzt hat und dazu genötigt hat, diese Rolle zu spielen.
Ja, so
wirkt es. Es ist gedanklich schon beim Catering.
Ja, immer wirklich so.
Aber weil auch das
Giovannis gab.
Aber Dustin Hoffman genauso in den 3 Sekunden, in denen man ihn sieht.
Ja. Und Jason Schwartzman auch, sein Neffe, also von Francis Ford Coppola, spielt ja auch mit. Mhm. Und der ist ja auch wirklich nur so eine Randerscheinung.
Ja. Nee, also Megalopolis war bei mir wirklich, also in meinem persönlichen Empfinden komplett gefloppt. Komplett. Auf ganzer Ebene. Und ich habe mich mal sehr gefreut auf diesen Film.
Ja, und ich glaube auch, der wird generell komplett floppen, weil der hat ja in den USA nur 5 Millionen US-Dollar hier fürs Startwochenende vorhergesagt bekommen. Und das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel.
Also gerade bei dem Vergleich zum
Budget. Genau, weil das Startwochenende ist ja das, wo du am meisten Geld immer noch einspielst. Und dann wird es immer weniger. Und von 5 Millionen US-Dollar immer weniger ist nicht viel.
Es ist also wirklich so in Sachen Anspruch und dem Cast, der drinsteckt, dem Namen und so weiter und dem Budget, es bahnt sich ein Flop sondergleichen, dann ist es vielleicht einer der größten Flops überhaupt.
Das kann schon sein.
Ja.
Hoffen wir mal, dass dieser Podcast nicht gefloppt hat, finde ich zumindest.
Quod erat demonstrandum.
Deus camporum faunus est.
Sic parvis magna.
Spes saepe fallit. Hoffnung täuscht oft.
Carpe diem.
Memento Mori.
So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. So.
Wenn die Wiki noch nicht.
Ah, okay. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier noch auf Latein sagen können, dass ihr uns auf Spotify und allen anderen Plattformen eine gute Bewertung da lassen solltet.
Solltet ihr,
das würde uns sehr helfen. Und ansonsten hört doch auch gerne nächste Woche wieder rein hier bei Cinema Strikes Back. Und wir werden an der Stelle raus. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich fand es sehr schön und schnucklig.
Ja.
Ave.
Tschüss.
Cäsar.
Tschüss. Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Host der Folge: Jonas Ressel, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion: Lennart Schmitz. Aufnahme: Marc Horvath Cardenas. Schnitt: Patrick Hochnadel.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.
Das war ein Podcast von Funk.